Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 14. Mein Name ist Jan Götze und auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Und um ganz ehrlich mit euch zu sein, wir haben die Aufnahme sogar nochmal verschoben, weil ich beim letzten Mal bei der geplanten Aufnahme einen kleinen Infekt hatte, einen kleinen Schnupfen. Und für diese Folge wollte ich natürlich voll da sein. Und jetzt bin ich wieder gesund und bin nicht alleine hier. Luca ist auch da. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, Jan hat schon gesagt, heute haben wir wirklich ein absolutes Highlight und da waren wir uns dann letzte Woche beide direkt einig, dass wir gesagt haben, nee, da müssen wir volle Energie für haben, da können wir nicht irgendwie so Halbgas reinstarten in die Folge, sondern da müssen wir wirklich beide 100% da sein und ja, deswegen versuchen wir es heute dann mit voller Energie.
Absolut, auf jeden Fall. Also beide sind gesund, beide haben richtig Bock und heute geht es um ein Auto, das kam auf den Markt, als wir quasi so richtig mit dem Carspotting angefangen haben, ne?
Ja,
also das genau. Kam zu einer Zeit auf den Markt, da hatten wir beide noch keinen Führerschein, aber waren dann so gerade dabei, als das Auto auslief, einen zu machen. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn man sagt, das ist wirklich ein Traumauto, ne?
Ja, von Anfang an. Also der wurde vorgestellt und man war direkt hin und weg. Und das ist irgendwie, verbindet man so die Jugend damit.
Das Auto stammt halt auch irgendwie noch aus so einer Zeit, wo man halt wirklich sagt, dass das in unseren Augen die Zeit ist, ja, wo halt die emotionalsten Autos entstanden sind. Und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht weiter drumherum. Wir hören jetzt mal rein und in diesem Fall lohnt es sich aber mal richtig. Also Sound ab. Ja, ich glaube, der Sound spricht für sich. Also das Mikrofon konnte schon an gewissen Stellen gar nicht mehr richtig mitmachen.
Es kam schon an seine Grenzen, ja.
Genau.
Hat gekämpft.
Und ich glaube, ihr habt es auch gehört, also dieses Auto, entschuldigt diese Wortwahl, aber das klingt einfach ultra geil.
Ja, absolut. Und das ist mir auch aufgefallen, es ist das erste Auto, was wir im Podcast haben, was wirklich einfach richtig, richtig geil klingt. Wir hatten bis jetzt noch keinen mit so einem richtig krassen Sound eigentlich.
Fandst du nicht den M3 CSL?
Ja, aber nicht beim Startup, sondern da war es eher halt dieses beim Fahren, dieses Sägen und sowas. Aber einfach nur beim Startup, wo das Mikro schon so gekämpft hat, wo schon so richtig krank laut war, hatten wir eigentlich noch keinen.
Ja, also ist auf jeden Fall der krasseste Sound. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und besonders wichtig, kein Softlimiter weit und breit.
Nee, also, den gab es da noch nicht.
Da geht alles. Und allein schon, das hört ihr, glaube ich, schon jetzt wirklich in diesen ersten Sekunden, wie der Motor hochdreht. Ne? Also diese Gasannahme ist wirklich unmittelbar, als würdest du mit dem Fuß im Motor stecken.
Ja.
Es ist wirklich brutal.
Ja, und bei dem gibt es keine verschiedenen Optionen, was es für ein Auto sein könnte vom Sound, finde ich. Wir haben ja gesagt, bei manchen Autos, ja, da kann man sich schon schwer tun, bei manchen haben wir es nicht mal, konnten wir nicht mal die Zylinder richtig irgendwie deuten, aber bei dem finde ich, es gibt keinen anderen Wagen, der das sein könnte.
Ja, also zumindest nicht, wenn man sich damit auskennt. Ich glaube, wenn man jetzt nicht ganz so verrückt ist wie wir, dann tut man sich vielleicht doch noch ein bisschen schwerer, aber ja, für uns ist es, glaube ich, eindeutig. Ne?
Ja, absolut.
Willst du? Ich überlasse dir heute die Ehre.
Ja, sehr gerne. Und zwar behandeln wir heute den Ferrari 430 Scuderia.
Ja, also wir haben es schon gesagt, ein absolutes Traumauto von uns beiden. Und um euch quasi von vorne abzuholen, das ist die Leichtbauversion des Ferrari F430. Beim Scuderia aber, jetzt kommt hier wieder der Klugscheißer-Modus, da wird das F vor dem 430 weggelassen. Weil ganz oft liest man auch irgendwo F430 Scuderia. Genau genommen ist das eben nicht korrekt. Der Scuderia heißt 430 und der normale 430 heißt F430.
Was ich auch ganz witzig finde, weil der 430 Scuderia ja als Straßenversion des F430 Challenge präsentiert wurde. Ja. Da ist das F wieder da.
Ja, stimmt.
Und für die, die es nicht wissen, F430 Challenge ist ein Rennwagen, also keine Straßenzulassung. Und dementsprechend, der Scuderia soll halt quasi die Straßenversion von dem Challenge dann sein.
Genau. Und wir haben es jetzt gerade schon gesagt, das ist die Leichtbauversion vom F430 und somit der Nachfolger des 360 Challenge Stradale. Auch ein besonders interessantes Auto.
Absolut, ne? Ja.
Also auch, glaube ich, einer unserer Favoriten. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen, ja, zu anderen Marken überleitet, ist es quasi das Ferrari-Pendant zu GT3 RS oder auch damals dem Lamborghini Gallardo Superleggera. Also das Rezept ist relativ einfach. Leichter, stärker, extremer und natürlich emotionaler. So, und jetzt können wir mal von vorne, jetzt haben wir so ganz grob mal kurz eingeordnet, was das Auto überhaupt ist, was den Scuderia vielleicht besonders macht. Auf die ganzen Unterschiede zum F430 gehen wir dann natürlich gleich nochmal im Detail ein. Aber jetzt vielleicht nochmal zur Historie. Präsentiert wurde das Auto auf der IAA 2007. Und sonst sage ich ja an dieser Stelle oft, ja, da war ich. Ja, da war ich nicht.
Leider nicht, ne?
Nee, da war ich leider nicht. Mhm. Ja. Also damals wurde das Auto präsentiert, kam dann auch noch im Jahr 2007 auf den Markt und wurde dann ja bis zum Ende der Baureihe, bis zum Ende des F430 auch produziert. Offiziell Ende 2009, wobei man auch mal liest, Anfang 2010 wurden wohl auch noch Autos ausgeliefert.
Ein paar Nachzügler gab es noch, ja. Aber der Vollständigkeit halber sollte man vielleicht auch noch sagen, dass der normale F430 damals Anfang 2005 in Produktion ging. Also 2 Jahre später kam dann der Scuderia und der wurde dann bis zum Ende gebaut. Also ziemlich genau die Hälfte der Zeit vom 430 gab es dann auch, oder vom F430 gab es dann auch den 430 Scuderia.
Genau, ja. Und dann gibt es natürlich auch Angaben zu den Stückzahlen, aber das ist mal wieder typisch Ferrari. Da gibt es sehr schwankende Angaben. Also offiziell liest man immer mal wieder, 2523 Scuderia sollen wohl gebaut worden sein. Es gibt aber auch Quellen, die von über 3000 Scuderia sprechen und die sollen die sogar anhand von Vince und so quasi ja gesammelt haben. Und wenn man sich jetzt so ein kleines bisschen mit Ferrari auskennt, dann weiß man, ja, bei den Stückzahlen, da nehmen es die Italiener wohl nicht so ganz genau, ne?
Nee, aber nicht so ganz genau, ist auch ganz witzig, bei 500 Autos mehr eventuell, ist schon, also jetzt nicht so 3-4 Autos vielleicht nochmal mehr verkauft und ich glaube ganz legendär ist es ja eigentlich beim Enzo gewesen, ne? Da ja. Ist es ja auch eigentlich rausgekommen, dadurch, dass auch jemand die ganzen Fahrgestellnummern halt gesammelt hat und dann irgendwann gemerkt hat, das sind aber irgendwie deutlich mehr als eigentlich angegeben wurde, ne?
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich immer der 599 SA Aperta. Offiziell laut Ferrari 80 Stück, also ultra selten. Das ist quasi ja die offene Version vom 599 GTO. Und es gibt nachweislich irgendwie die ersten 9 Autos, die sind durchnummeriert, also 1, 2, 3 von 80. Mhm. Und danach haben sie dann nur noch geschrieben, einer von 80. Mhm. Könnte man jetzt denken, was man will, aber vermutlich gibt es mehr als 80.
Ja, vielleicht sind dann irgendwie bei den ersten 9 hatten sie noch nicht alle verkauft, ja. Obwohl das eigentlich bei Ferrari ungewöhnlich wäre. Und dann haben sie aber gemerkt, ah, da könnten wir noch mehr. Na gut, dann nur noch einer von.
Ich finde es immer kurios, dass sowas dann irgendwie, ja, irgendwie aufgedeckt wird von solchen Vin-Sammlern, die dann irgendwie sich diese Mühe machen, was ja auch wirklich enorm ist, so Vins zu sammeln mit Specs und allem drum und dran und das dann alles in eine Liste zu packen und plötzlich kommt dann raus, ja, ey, es gibt mehr als 80 Autos. Mhm. So. Das ist eigentlich total kurios.
Was ich aber so krass finde, ist, dass es trotzdem irgendwie bei Ferrari so einfach verziehen wird und ja auch nicht dann eine Auswirkung auf den Preis hat, dass man eigentlich sagt, okay, sollten ja eigentlich nur so wenig sein, es sind aber mehr. Dementsprechend würde man normalerweise meinen, okay, der Preis sinkt. Nö, ist völlig egal. Also der Preis scheint ja nicht zu jucken.
Sehr egal, ist ja immer noch selten. Und dann sagen die Italiener wahrscheinlich Scusi und dann alles in Ordnung.
Ja, genau, ne? Und dann machen wir es wieder. Genau. Ist ja nicht ein Fehl drin, das war ja schon ein paar Mal öfter. Ja, aber irgendwie lustig.
Ja, aber wir halten mal fest, zwischen 2500 und gut 3000 Autos, da dürfte irgendwo so die Wahrheit liegen beim Scuderia, was ihn ja immer noch sehr selten macht.
Klar.
Aber es gibt auch noch eine noch seltenere Variante, und zwar die offene Version des Scuderia, den Spider 16M. Der kam 2008 auf den Markt und der wurde anlässlich des Gewinns des Konstrukteurstitels in der Formel 1 präsentiert, ist quasi so gesehen der krönende Abschluss der 430-Baureihe und davon gab es, jetzt müssen wir ja sagen offiziell, 499 Stück.
Mhm. Man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht. Plus, minus, wahrscheinlich eher plus. Mhm. Und das Auto ist heutzutage, ja, also der Scuderia ist ja auch schon ein absolutes Sammlerstück, aber das Auto vielleicht nochmal einen Tacken mehr, eben wegen dieser offiziellen Limitierung.
Mhm.
So, jetzt haben wir erstmal so einen ganz groben Abriss gegeben, was so der Scuderia macht, wo der sich einordnet. Und jetzt wollen wir euch natürlich auch noch verraten, wem dieses Auto gehört und wer uns hat fahren lassen. Und das ist der liebe Michael. Und Michael hatte vorher, ich glaube, so viel kann ich hier preisgeben, hatte vorher einen Porsche 911 992 Carrera 4 GTS Cabrio. Also ein sehr modernes, sehr alltagstaugliches Auto, sehr schnell, keine Frage. Aber dann auf ein Scuderia umzusteigen, also quasi ja ein Auto, was 15 Jahre älter ist, viel kompromissloser, viel lauter, viel weniger alltagstauglich, finde ich schon einen wilden Schritt. Also einen Schritt, den ich absolut befürworte, gar keine Frage.
Ich wollte es gerade sagen, auf jeden Fall.
So, aber auf jeden Fall finde ich so zur Einordnung schon krasser Step, wenn man sagt, von dem Auto, wo ich überall mit hinfahren kann, gehe ich zurück auf den Scuderia oder was heißt zurück? Eigentlich Step up oder drei Steps up.
So. Mhm. Aber ein extremer Kontrast auf jeden Fall, ja.
Genau. Und ja, was Michael dazu bewegt hat, sich für den Scuderia zu entscheiden, das soll er uns am besten mal direkt selber sagen. Von daher Sprachnachrichten ab. Moin Michael, mein Lieber. Hier kommen, wie versprochen, unsere schnellen Fragen. Und es gibt tatsächlich eine Neuerung. Du bist der Erste, dem wir noch eine Zusatzfrage stellen. Aber fangen wir mal vorne an. Wie lange hast du deinen Scuderia schon und wie viele Kilometer bist du in der Zeit ungefähr so gefahren?
Moin Jan und Luca. Ich habe das Fahrzeug im Oktober 23 erworben und bin bis jetzt circa 3000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Das Highlight war die Alpentour in den Dolomiten dieses Jahr. Das war wirklich der Hammer.
Als nächstes wollen wir gerne wissen, wieso hast du dich für den Scuderia entschieden? Was war damals der ausschlaggebende Grund, beziehungsweise was gefällt dir besonders gut? Auch wenn wir uns das vielleicht schon denken können.
Ja, warum habe ich mich für den Scuderia entschieden? Der Scuderia ist so ein emotionales Auto. Dieses Fahrgefühl, dieses puristische, wie er die Gänge reinknallt, das ist einfach der Wahnsinn. Ich bekomme jedes Mal, wenn ich den Startknopf drücke, Gänsehaut.
Gibt es auch etwas, das dich an dem Auto stört? Also irgendwas, wo du sagst, oh, das könnte ein bisschen besser sein?
Tatsächlich gibt es nichts an dem Auto, was mich stört.
Und hier kommt noch unsere neue Frage und die lautet, welches ist dein absolutes Traumauto? Also gehen wir mal davon aus, du gewinnst morgen im Euro-Jackpot. Welches Auto würde als erstes in deiner Garage stehen?
Also wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, ich war schon immer ein riesen Königsegg-Fan, dann wäre es für mich der Königsegg Jesko.
Ja, ich glaube, es kam schon ganz gut rüber. Michael feiert den Scuderia. Wen wundert's? Stört ihn gar nichts.
Nö. Von vorne bis hinten zufrieden.
Da wollen wir doch mal sehen, wie wir das so sehen, ob uns das genauso geht. Und auch interessant, Königsegg Jesko, unsere neue Frage müssen wir ja hier auch nochmal quasi jetzt hier preisgeben. Wir haben uns gedacht, irgendwie wäre das ja nochmal so ein interessanter Zusatzfakt, eine interessante Zusatzinformation, wenn wir mal erfahren, was wäre denn wirklich so das absolute Traumauto von jemandem, der schon ein absolutes Traumauto fährt. Mhm. Ja, also ihr merkt natürlich, gerade bei uns Petrolheads, es geht immer noch mehr zum Königsegg Jesko. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr wildes Traumauto.
Ja, also man merkt, er hat auf jeden Fall sehr exklusiven Geschmack. Ja. Also man hätte ja vielleicht gedacht, so, ja, vielleicht ist es ein Enzo oder irgendwie sowas.
Was aber jetzt nicht weniger exklusiv wäre, um
nee,
ehrlich zu sein.
Das nicht, aber Jesko ist ja schon sehr speziell. Also mega cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn wir in Königsegg Jesko hier im Podcast fahren, ne, dann haben wir es aber übelste Sorte geschafft.
Dann können wir uns aber auch zur Ruhe denken.
Danach kommen nicht mehr viel.
Das war's dann, ja.
Also, wenn ihr einen Jesko habt, meldet euch.
Genau, sagt Bescheid.
Wir werden,
der eine oder andere Hörer hat mit Sicherheit ein.
Wir wären bereit. Wir hätten Bock. Mhm. Gut, okay, so viel zur Historie. Und ich würde aus diesem Kapitel gerne mit einem kleinen interessanten Fakt aussteigen. Und zwar gibt es ein Kleinserienauto, das auf dem Scuderia basiert. Weißt du welches?
Ja, war das nicht der Stratos? Umbau quasi, oder hieß der New Stratos einfach?
Korrekt.
Weiß aber nicht mehr genau, wie die Firma heißt.
Ja, genau. New Stratos, von einem deutschen Unternehmer erdacht, gebaut von MAT, Manifattura
so
Automobili Torino. Ja. Ja, und es sollten mal 25 Stück entstehen.
Gibt's aber nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also man kann nicht so genau nachvollziehen, wie viele es wohl gibt. Preis war damals angedacht 500.000 Euro plus Spenderfahrzeug. Mhm. Ja, wie viele gebaut wurden, weiß man leider nicht. Ein paar sind es auf jeden Fall, aber ich vermute nicht viel mehr als eine Handvoll, vielleicht knapp 10 oder so. Ist natürlich auch immer so ein Ding. Ich meine, Scuderia ist ultra selten, das Auto dann herzunehmen, um zu sagen, ich baue den um.
Ist das natürlich auch schwierig. Also ich finde, der ist gelungen. Der sieht optisch echt cool aus. Und als Basis ein Ferrari Scuderia zu haben, ist ja auch sehr geil. Also an sich ein schönes Rezept. Aber wenn du wirklich überlegst, dass du dafür ein Ferrari Scuderia opfern musst, da bin ich wieder raus. Also würde ich nicht übers Herz bringen.
Nee, ich wahrscheinlich auch nicht. Nee.
Und vielleicht ist das auch das Problem gewesen an dem Ganzen.
Ja. Na gut, also auf jeden Fall fand ich das noch interessant. Für alle, die es noch nie gehört haben, googelt einfach mal MAT New Stratos, dann seht ihr davon ein paar Bilder. Ist auch ein cooles Auto, aber um das soll es heute nicht gehen. Ja, und damit hätte ich gesagt, sind wir am Ende dieses Kapitels und starten mal ins Design.
Design.
Als erstes würde ich gerne sagen, dass das, also der 430 allgemein, der F430 und auch der Scuderia, noch ein Ferrari aus der Zeit ist, als Pininfarina die meisten Autos designt hat. Nun, unter Ferraristi ist das ja wirklich so, ja, eine ganz klare Linie. Pininfarina und Nicht-Pininfarina-Autos. Und die meisten sind sich einig, dass mit dem, ja, mit dem Abgang von Pininfarina die Autos nicht unbedingt schöner geworden sind. Und ich wusste zum Beispiel selber auch nicht 100%, welches denn das letzte Auto ist, das noch gebaut wurde von Ferrari, was von Pininfarina gezeichnet wurde. Es war der F12 Berlinetta.
Auch ein wunderschönes Auto.
Eben.
Also ich finde, man kann eigentlich sagen, nicht, dass es jetzt irgendwie bergab gegangen ist oder sonst was, aber ich finde, so ein bisschen die Eleganz ist verloren gegangen.
Definitiv. Die
ist genau in dem Moment, wo halt dann nicht mehr Pininfarina involviert war, ist es halt viel aggressiver geworden. Und diese klassischen, geschwungenen, schönen Linien sind so ein bisschen verloren gegangen. Ist alles sehr kantig, eckig und ja, aggressiver halt geworden.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Die Autos sind extremer geworden. Ob sie jetzt schöner geworden sind, liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Wer sich jetzt fragt, ja, wer designt denn jetzt die Ferraris? Ja, das wird jetzt in-house gemacht, im sogenannten Centro Stile. Deshalb ist Ferrari jetzt also quasi eigenverantwortlich für das Design. Ich glaube, wir sind nicht alleine, wenn man sagen würde oder sich wünschen würde, dass es vielleicht doch nochmal eine Kooperation zwischen Pininfarina und Ferrari geben könnte. Man kann es ja vielleicht auch irgendwie aufteilen. So, die Extremmodelle können sie ja selber designen, aber vielleicht so die Standard-Ferrarien-Gänsefüßchen, sage ich jetzt mal, die vielleicht doch wieder von Pininfarina machen lassen.
Ja, das wäre schon schön, ja.
Ja, gut, aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass unser Podcast da den Ausschlag gibt.
Vermutlich nicht. Schön wär's, aber ich glaube, es werden jetzt nicht allzu viele Leute, die bei Ferrari viel zu sagen haben, uns zuhören.
Und wenn doch,
ziemlich genau niemand,
ihr habt jetzt unseren Wunsch registriert, hoffen wir mal. Okay, aber jetzt zurück zum 430 Scuderia. Da muss man ja erstmal nochmal sagen, also der F430 ist der Nachfolger vom 360 Modena. Und das war natürlich technisch schon mal ein Riesenschritt, ne? Also vom 360 auf den F430 war wirklich riesentechnologischer Schritt. Aber auch optisch, wenn du mich fragst zumindest, ist der F430 deutlich moderner geworden als der 360.
Deutlich moderner, ja, aber ich finde trotzdem, man sieht noch, dass es der Nachfolger vom 360 ist. Also man sieht gewisse Elemente, wo man sieht, okay, der Schwung und die Linie, so gerade die Dachlinie und so weiter, dass er halt vom 360 irgendwie abstammt oder dass er halt der Nachfolger ist. Und der 360 war ja auch zu der Zeit der meistverkaufte Ferrari damals. Also er hatte schon große Fußstapfen, in die er treten musste.
Absolut, ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, man schaut sich so einen normalen F430 an und stellt daneben den Scuderia, dann sieht man wirklich ganz genau, dass er es als Topmodell wirklich nochmal ordentlich nachgeschärft ist. Ich finde besonders an der Front, diese rundlichen Lufteinlässe in der Schürze, die sind weg. Dafür ist es jetzt eher eckig. Da sieht man schon direkt, okay, ist alles ein bisschen aggressiver, aber ohne, dass man das Gefühl hat, es ist drüber.
Genau das wollte ich nämlich sagen, weil es wurde doch relativ viel zwar verändert, aber alles subtil. Nicht so, wie man es halt, was wir eben schon hatten, wie man es heutzutage halt hat. Also wenn ich jetzt wirklich an so einen SF90 XX denke, wo du denkst, der ist ja völlig durchgedreht irgendwie gefühlt. Also auch alleine hinten mit dem Spoiler nochmal drauf, was ja auch bei Ferrari eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und diese durchgezogene Linie hinten als Leuchtband und vorne Lufteinlässe in der Haube und was auch immer. Das war halt damals nicht so. Also es war nicht so überzeichnet, sondern es wurde einfach hier und da überall nachgeschärft. Er sieht deutlich aggressiver aus wie ein normaler F430, aber es ist nicht so ins Gesicht, sag ich mal. Ja. Also springt er nicht an.
Ja, aber das ist genau wie du sagst, das ist halt einfach der Zeit geschuldet. Mhm. Damals gab es halt das Basismodell, was zeitlos schön war und dann konnte man relativ leicht einen draufsetzen. Heutzutage sind ja auch die Basismodelle einfach immer schon sehr aggressiv.
Ja.
Und wenn du dann nur so subtile Änderungen machen würdest, würde man das gar nicht richtig erkennen, dass das jetzt wirklich so das Top-of-the-Line-Modell ist.
Klar.
Und
das
deshalb,
ist auch bei allen Herstellern so.
Genau.
Auch, wenn ich jetzt so an so ein GT3-RS von heutzutage, 992, denke,
ja,
das ist ja auch, wenn du dagegen so ein 997 GT3-RS stellst, das ist schon ein minimaler Unterschied.
Ja, wir hatten es ja auch beim, selbst jetzt bei normaleren Autos in Anführungsstrichen, beim C32.
Ja.
So, wenn du den mit dem C63 von heute vergleichst, ne, das sind auch Welten, wo man denkt, ja, okay, damals sah es einfach aus wie ein ganz normales Auto und heutzutage hast du dann irgendwie 1000 Spoiler und auch die Lackierung und Folierung, da haben wir ja schon 1000 Mal drüber gesprochen. Es ist alles ein bisschen zurückgenommener und trotzdem erkennt man, finde ich, sofort, also selbst wenn du jetzt jemanden, der keine Ahnung von Autos hat, die beiden nebeneinander stellt, erkennt man ja sofort, okay, welches ist der aggressivere? Der Scuderia.
Ja.
Okay, unser Auto ist lackiert in der Farbe Rosso Scuderia, passend, mit grauen Streifen. Also das ist der Launch-Spec, so wurde das Auto auch vorgestellt. Wenn ihr sehen wollt, wie unser Fahrzeug, also Michaels Fahrzeug, aussieht, dann schaut gerne bei Instagram vorbei, @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da seht ihr exakt unser Auto und du hast noch einen interessanten Fakt zu der Farbe rausgefunden, ne?
Genau. Die meisten würden jetzt die Bilder sehen und meinen, okay, ja, das ist ja dieses klassische Ferrari-Rot, wie man es kennt. Ist aber nicht ganz richtig, weil eigentlich war damals Rosso Corsa die klassische Ferrari-Farbe. Die war eigentlich so, weiß nicht, wahrscheinlich in Prozent, 90% der Autos waren halt in Rosso Corsa. Das ist aber jetzt Rosso Scuderia, wie Jan schon gesagt hat. Und die Farbe wurde damals von Ferrari abgeändert oder entwickelt, damit die Formel-1-Autos damals in der Kamera, also wenn du es quasi im Fernsehen dir angeschaut hast, das Ganze, roter wirken. Weil Rosso Corsa wirkte immer so ein bisschen ausgeblichener. Es ging dann Richtung Orange, ist jetzt übertrieben, aber es wirkte so ein bisschen verblichen und halt nicht so richtig knalliges Rot. Und deswegen haben sie dann einfach die Farbe so entwickelt, damit sie auf Kamera gut aussieht.
Ja, perfekt.
Ja, finde ich auch so italienisch irgendwie. So, auf die Idee muss halt erstmal kommen.
Absolut, ja. Und natürlich ist so die typische Ferrari-Farbe ist halt rot, egal ob nun Rosso Corsa oder Rosso Scuderia.
Inzwischen gibt es ja auch gefühlt, keine Ahnung, 50 verschiedene Rosso-sonst-was-Varianten. Ja, ja. Also da steigt man nicht mehr durch. Aber damals war das noch ein bisschen, da gab es noch ein bisschen weniger Spreizung dazwischen.
Genau, und da waren die Leute, also die Ferrari-Kunden auch noch nicht ganz so experimentierfreudig wie heute. Also da waren, ohne dass ich es jetzt weiß, du hast gerade 90% gesagt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall der absolute Großteil der Ferrari war halt rot. Heutzutage, gerade bei so Sondermodellen, flippen ja die Kunden regelmäßig komplett aus und machen dann die wildesten Specs mit auflackierten Nummern, mit Farbverläufen, mit Carbon, das irgendwie in Lack übergeht. Also da ist ja wirklich auf einmal der ganzen Fantasie sind gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und früher warst du schon wild drauf, wenn du halt ein rotes Auto mit Streifen hattest.
Was ja nicht unbedingt allen gut tut, dass sie so viele Optionen haben. Man hat das Gefühl, dass manche auch dann denken, okay, ich kann auch noch eine Farbe dazu, okay, ich kann auch noch das und ich kann auch Pinstripes und sonst und am Ende wird alles angewählt und dann steht da so eine komplette Kürbisbude da irgendwie.
Ja, klar, es gibt solche und solche, ne? Also grundsätzlich finde ich es natürlich schön, wenn es eine Vielfalt in den Konfigurationen gibt.
Absolut,
und es gibt ja auch viele mittlerweile wirklich schöne Autos, dunkelgrün, dunkelblau, sowas Edles, was auch oft passt. Ja, aber es gibt natürlich auch einen gewissen Prozentanteil an Leuten, die dann einfach komplett freidrehen und sich denken, ja, okay, der hat schon dies, dann mache ich noch einen drüber. Ja,
die den Absprung nicht mehr schaffen dann
irgendwann. Ja, genau. Ne? Ja, also unser Scuderia, der war natürlich auffällig, klar, aber für einen Scuderia eben, ja, wenn man jetzt sagt, standardmäßig ist es schon, eigentlich klingt es halt wie eine Beleidigung, so meine ich es nicht. Also es ist die häufigere Konfiguration gewesen.
Also wenn man den googelt, sage ich mal, sieht ja meistens auf den Bildern so aus wie unser Exemplar hier in dem Fall.
Ja, genau. Interessant ist vielleicht noch, dass die Streifen bei Ferrari ja immer handlackiert sind. Und in dem Fall haben wir nachgeschaut, es gab noch eine Preisliste vom Scuderia, 6.675 Euro Aufpreis gekostet haben. Und ich muss ja gestehen, ich bin gar kein Freund von den Streifen. Ich finde ein Scuderia in einer Farbe, wahrscheinlich auch, weil es seltener ist, finde ich es viel schnörkelloser.
Finde ich witzig, dass du es sagst, weil ich bin normalerweise absolut gar kein Freund von Streifen. Es gibt eigentlich fast kein Auto, auf dem ich Streifen haben wollen würde. Und auch sowohl bei dem Vorgänger als auch beim Nachfolger, also 360 Challenge Stradale und 458 Speciale, würde ich immer ohne Streifen nehmen wollen. Aber beim Scuderia würde ich tatsächlich die Streifen bevorzugen.
Echt?
Ja, ich finde, der sieht irgendwie ein bisschen leer aus ohne die Streifen. Also ich finde die bei dem super passend. Geil finde ich auch den 16M-Streifen, wenn er nur einen in der Mitte so hat. Finde ich auch ganz cool. Das ist halt nochmal ein bisschen besonderer. Aber ich finde ihn tatsächlich mit Streifen besser.
Okay.
Ja, und das ist selten der Fall. Wie gesagt, eigentlich bin ich gar kein Freund von Streifen.
Ja. Ja, stimmt. Also dann sind wir uns da mal nicht einig.
Was ich aber ganz witzig fand, Michael hat ja erzählt, er hat ja relativ lange nach einem gesucht. Mhm. Und er hat gesagt, dass es mittlerweile wohl bei Gebrauchten, so grob kann man sagen, wenn man das gleiche Auto hat, mit Streifen und ohne Streifen, so ungefähr 10.000 Euro ausmacht. Wenn er Streifen hat, kostet er 10.000 Euro mehr als ohne Streifen.
Ja, gut.
Also es ist ein gesuchtes Extra. Dementsprechend sind die damaligen 6.675 eigentlich gut investiert gewesen.
Ja, ist aber interessant, weil viel mehr Autos die Streifen haben als die.
Genau,
die
es ohne ist eigentlich Streifen seltener ausgeben. Und trotzdem ist es aber gefragter.
Ja, für meinen Geldbeutel also gut.
Ja, perfekt.
Ja, okay. Machen wir erstmal weiter mit den allgemeinen Sachen. Der Scuderia hat nämlich auch spezielle Felgen bekommen. 19 Zoll Felgen, so 5 Doppelspeichen. Also die gab es wirklich speziell für den Scuderia. Oft so in Grau-Anthrazit, so wie auch bei uns. Auch das ist quasi ja die Lounge-Edition oder der Lounge-Spec gewesen. Felgendimensionen können wir auch nochmal raushauen. 2,35, 35 ZR19 an der Vorderachse und an der Hinterachse 2,85, 35 ZR19. Pirelli Piseo Reifen waren bei unserem Exemplar montiert, Pirelli ja Erstausrüster bei Ferrari. Und es gab noch eine kleine Besonderheit, denn Michael Scuderia war fast im Originalzustand.
Aber nur fast, denn er hat dem Wagen Distanzscheiben spendiert. Und das hat dem Wagen sehr gut getan, weil ich weiß nicht, wie viele von euch die Folge vom F8 gehört haben. Da haben
Folge
wir beide
zwei.
Folge 2. Da haben wir uns ja schon drüber beschwert, dass die Räder meistens bei Ferrari wirklich echt schlecht im Radhaus stehen. Also wirklich schlecht, nicht, dass man sagt, ein bisschen, sondern wirklich schlecht. Und das ist leider beim 430 Scuderia auch so, nicht so extrem wie beim F8, muss ich sagen. Aber es ist auch leider so. Und Michael hat halt die Distanzscheibe aufgepackt und jetzt stehen sie perfekt im Radhaus.
Das stimmt. Ein ganz kleines, aber feines Detail, was wirklich in diesem Fall einen riesigen Unterschied macht. Und genau, beim F8 haben wir uns da ja beide wirklich ausführlich drüber ausgelassen, dass irgendwie so mit dem Fitment, weiß ich nicht, was Ferrari da genommen hat, weil das kriegen die absolut gar nicht hin, ne?
Nee, das stimmt. Aber was sagst du denn zu der Felge allgemein von dem Wagen?
Interessant. Ja, ich finde die Felge schön. Ich finde die auch viel schöner als die F430-Felge. Mhm. Aber ich finde die Felge vom 16M am allerbesten. Der 16M hat ja so eine ganz filigrane 5-Speichen-Felge, so eine Sternfelge.
Ja.
Und die finde ich wirklich, also die ist 10 von 10.
Ja, witzig, geht mir tatsächlich genauso. Aber ich habe noch was anderes, worüber ich meckern möchte.
Oha.
Die Felge an sich, die jetzt drauf ist, finde ich vom Design schön. Klar, ich finde die vom 16M auch schöner, aber auch die gefällt mir grundsätzlich. Ich finde das auch mit dem Anthrazit schön, die Form ist schön und so weiter. Aber, und das ist auch bei Ferrari leider oftmals der Fall, ich verstehe nicht, warum die so platt vorne ist. Die geht ja schon fast Richtung konvex anstatt konkav. Also gerade auf der Vorderachse, das ist bei Ferrari ganz oft, müsst ihr mal wirklich drauf achten, dass die Felgen so komplett platt wirken und dadurch wirken die so ein bisschen ja plump einfach so, was oftmals ja eher bei günstigen Felgen so der Fall ist. Also wenn ich mir an so, keine Ahnung, so Ronal-Felgen oder irgendwas denke, die sehen auch immer so stumpf platt aus und die meisten Supersportwagen haben eigentlich immer, dass es so ein bisschen reingeht, ein bisschen konkav, es muss ja nicht so extrem sein, es soll ja nicht wie so eine Tuningbude aussehen, aber das geht schon Richtung konvex und das stört mich.
Wow, da ist die 16M-Felge aber übrigens auch nicht besser, ne?
Nee, die ist auch nicht so. Aber da fällt es nicht so auf, weil sehr, sehr wenig Fläche da ist eigentlich.
Ja.
Kann aber es ist bei allen, auch bei normalen F430-Felgen, ist bei allen so. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht speziell auf die Felge bezogen, das ist irgendwie so ein Ferrari-Ding, dass sie das irgendwie nicht so hinbekommen, dass die mal ein bisschen weiter reingehen.
Ja, das stimmt. Ja, ist vielleicht einfach so deren Signature.
Ja, klasse.
Kannst du dich übrigens noch daran erinnern? Wir beide haben in London mal einen ganz besonderen 16M fotografiert. Mhm. Muss ich noch mal kurz, weil ich ja so konfigurationsaffin bin, das muss ich einfach noch mal kurz raushauen, weil ich das Auto danach auch nie wieder irgendwo gesehen habe. Und zwar war das ein 16M, außen matt grau, innen alles gelbes Alcantara. Sah ultra geil aus. Und der Besitzer hat uns damals erzählt, dass es dem persönlichen Auto von Valentino Rossi nachempfunden war. Der hatte wohl auch ein 16M in genau so einer Konfiguration. Ja, das Auto habe ich damals wirklich geliebt. Der Besitzer hatte vorher einen Scuderia Spider 16M in schwarz mit Novitec-Felgen und hat dann nochmal abgegradet. Und wir sind da dann nochmal hingefahren, haben das Auto fotografiert. war wirklich, also nach wie vor finde ich einer der allerbesten 16M, die ich je gesehen habe.
Ja.
Zurück zu unserem Scuderia, finde ich noch ein kleines, aber feines Detail, weil das vielleicht gar nicht so vielen auffällt. Unser Auto hat rote Bremssättel. Generell bin ich nicht so der große Freund von roten Bremssätteln. Ich finde es einfach so ein bisschen ausgelutscht. So. Also haben halt viele heutzutage auch gefühlt auf so kompletten Standardautos. Ja, dann machen wir rote Bremssättel, dann ist das sportlich. Deshalb mag ich das eigentlich nicht so gerne. Aber in diesem Fall ist es sehr gut, denn serienmäßig hat der Scuderia gelbe Bremssättel. Das ist halt bei Ferrari ganz oft so. Und dann denke ich immer, dann hast du ein rotes Auto mit gelben Bremssätteln, wo ich so denke, hä, das passt doch gar nicht. So.
Aha, Ronald McDonald sieht's anders.
Ja, also mir gefällt das wirklich gar nicht. Deshalb muss ich das hier nochmal lobend erwähnen. Rotes Auto mit roten Bremssätteln passt gut.
Ja, finde ich auch.
Und wenn wir jetzt weiter rumgehen im Profil, ein kleines, aber feines Detail, was ich nochmal herausheben möchte, sind die Außenspiegel in Sichtcarbon, extra für den Scuderia. Wirklich so ganz, ganz filigran gearbeitet mit so einem Doppelsteg und auch das Spiegeldreieck ist aus Carbon. Also wirklich diese Spiegel, wenn man sich die mal ein bisschen genauer anschaut, wirklich, den könnte man wirklich so auf so ein kleines Podest packen und dann könnte ich mir den auf den Schreibtisch stellen.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre eine schöne Skulptur. Kann man sich lange angucken.
Und noch ein kleines Detail, ich weiß, aber wenn wir jetzt eine Etage weiter runter gehen, unterhalb des Spiegels, nicht ganz, ich weiß, aber im vorderen Kotflügel, was haben wir da? Die kleinen runden Seitenblinker.
Genau, die vom F8 auch. Da aber noch nicht in LED-Technik.
Genau, richtig. Auch das haben wir bei oder in der Folge 2 beim F8 Tributo angesprochen, dass Ferrari gefühlt einfach seit x Jahren diesen kleinen, runden Seitenblinker verbaut, anfänglich Halogen, mittlerweile LED und völlig egal, ob das das Einstiegsmodell war oder ein Enzo, alle haben diesen ganz kleinen, runden Seitenblinker.
Aber ich bleibe auch dabei, der passt auch einfach immer. Ja. Ich finde, das sieht immer gut aus oder fällt nie negativ auf, sagen wir so.
Ja, wie kann so ein kleiner Seitenblinker auch nicht passen, frage ich mich da.
Das stimmt, aber da haben sie ihren Stil gefunden und behalten den einfach, finde ich gut.
Ja.
Bevor man da jetzt irgendwie so krumm dran rumdesignt und dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie so einen komischen Blinker dann am Ende hat, lieber so lassen.
Bist du fein mit?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt auf das hintere Seitenteil schaut, da gibt es dann nochmal den dezenten Hinweis auf das Pininfarina-Design mittels Plakette unten. Also hat man schon das Gefühl, dass Ferrari da auch stolz drauf war oder ist. Ja, eher war. Und da muss ich noch was sagen, den Seitenschweller, ne, beim 430 Scuderia, den gab es ja auch in Sichtcarbon.
Ich wusste, das kommt, ja.
Und bei uns in Bremen, da fuhr damals, als Auto neu war, ein weißer Scuderia rum und der hatte die in Sichtcarbon. Mhm. Und generell mag man jetzt vielleicht denken, okay, mehr Carbon ist immer gut so. Ich für meinen Teil muss sagen, mir gefallen die gar nicht, weil das sieht mega unruhig aus. Das ist einfach ein so ein Teil in der Seitenansicht, was dann so recht groß und auffällig in Carbon ist und der Rest ist ja aber in Wagenfarbe. Also ich finde, das macht das Auto super unstimmig.
Sieht aus wie so ein unlackiertes Teil einfach da dran, finde ich irgendwie. Also weil es halt auch wirklich groß ist. Also falls ihr gerade die Bilder anschaut von dem Wagen, ihr seht ja, wo der Schriftzug ist von Pininfarina und da endet der Schweller. Also das heißt auch dieser Lufteinlass, der an der Seite ist, der gehört auch dazu. Das heißt, dieser ganze Part unterhalb der Tür und mit dem Lufteinlass ist dann komplett in Schwarz gehalten. Und gerade bei einem weißen Auto, ich erinnere mich auch an den Wagen gut, sieht das halt einfach total deplatziert aus. Es ist super unruhig.
Also da sind wir uns dann wieder einig. Und unser Fahrzeug hatte den zum Glück auch nicht.
Ja.
Zum Glück sagen wir, unser Auto hatte die lackierten Seitenschweller in Rot, sah einfach oder sieht einfach viel stimmiger aus. Wenn wir ans Heck gehen, da gibt es tatsächlich ziemlich viele Anpassungen im Vergleich zum F430. Also wir können mal erstmal anfangen, was geblieben ist. Diese ganz klassischen, runden vier Leuchten, zwei auf jeder Seite, die sind geblieben.
Ja.
Alles andere hat sich eigentlich geändert, ne?
Ja gut, so gesehen, man könnte noch sagen, dieser Challenge-Grill, den konnte man ja auch für einen normalen F430 bekommen. Deswegen könnte man theoretisch sagen, okay, das gab es auch beim normalen 430, von daher ist das jetzt nicht komplett nur Scuderia-spezifisch.
Dazu müssen wir aber auch einmal kurz erklären für alle, die das jetzt nicht wissen, was ist denn eigentlich der Challenge-Grill?
Das ist der dunkle Part unterhalb der Rückleuchten, wo dann in der Mitte noch das kleine Ferrari-Zeichen ist und der 430 Scuderia-Schriftzug. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Anlehnung, wahrscheinlich kommt es sogar vom F40, würde ich fast sagen, oder? insgesamt. Also, weil es gab ja danach auch beim 360 Challenge Stradale, war das gleiche, aber auch, du konntest auch da den Grill für den 360 bekommen, dass du hinten diesen dunklen Part hattest. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht so eine kleine Hommage an der 40 sein soll, aber keine Ahnung.
Genau, also es ist einfach ein großes Sichtcarbon-Teil. Und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich finde nämlich, beim normalen F430 gefällt der mir gar nicht. Ich finde, der passt überhaupt nicht ins Auto, weil ja auch sonst außen nichts aus Carbon ist beim F430. Und wenn du hinten dann so ein großes Carbon-Teil hast, finde ich, passt es gar nicht. Da würde ich immer lieber den normalen Kühlergrill hinten haben, der halt lackiert ist, der ein bisschen kleiner und weniger auffällig ist. Aber zum Scuderia passt der Challenge-Grill mega gut, weil er auch sonst ein bisschen was aus Carbon ist und es halt mehr so nach Rennwagen aussieht.
Also gar nicht finde ich übertrieben, gar nicht würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde wahrscheinlich beim normalen F430 auch den Standard-Grill bevorzugen, aber mich stört der andere jetzt auch nicht. Also ich finde es jetzt nicht, dass es irgendwie deplatziert aussieht, also sieht trotzdem immer noch gut aus, finde ich.
Nee, da gehe ich nicht mit, wie gesagt, ich finde das passt nicht zusammen.
Na gut.
Das eigentliche Highlight meiner Meinung nach ist aber die Heckschürze bzw. der Diffusor. Denn da wurde wirklich das gesamte Teil getauscht und die Endrohre, die beim normalen F430 jeweils außen in der Schürze sitzen, zwei links, zwei rechts, die wurden komplett getauscht. Die sind hochgewandert und in die Mitte. Also wie bei den Challenge-Autos damals. Und das, finde ich, sieht von hinten direkt so extrem sportlich aus. Hat natürlich nicht nur den optischen Grund, sondern ganz einfach, der Diffusor beim Scuderia ist so viel größer und nach oben gezogen, dass da einfach kein Platz mehr war für die Endrohre. Also haben sie wahrscheinlich die Not einfach zur Tugend gemacht, diese Rohre weiter nach oben gesetzt. Und das sieht wirklich, ich finde, dass diese Heckansicht, finde ich auch noch viel gelungener als die Front. Also so schräg von hinten sieht der Wagen so gut aus.
Also ich würde auch sagen, Heck ist auf jeden Fall die Sahneseite. Front finde ich aber auch einfach nur top. Was ich halt echt cool finde, dass das wirklich halt funktional ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur, wie du schon gesagt hast, so, okay, wir brauchen jetzt irgendein Design-Gimmick hier oder sowas, sondern der Diffusor wurde größer. Das heißt, Auspuff musste weichen. Wo machen wir ihn hin? Bisschen nach oben und es sieht einfach mega gut aus. Also nochmal eben für alle, die das Bild gerade nicht vor Augen haben. Es ist halt links und rechts vom Kennzeichen ist jeweils ein Rohr auch. Weil normal hat der F430 ja vier Rohre. Jetzt sind es nur noch zwei und jetzt in dem Fall halt links und rechts vom Kennzeichen. Und was dem Wagen auch noch extrem gut tut, meiner Meinung nach, obwohl es eigentlich auch relativ klein ist, ist dieser kleine Ducktail. Der kleine Spoiler, der normale F430 hat ja auch schon einen, aber der ist nochmal so ein bisschen höher gezogen. Und ich finde, das sieht einfach richtig Sahne aus.
Ja,
also das ist auch so dezent halt.
Da haben die wirklich ganze Arbeit geleistet.
Absolut.
Wie gesagt, hinten finde ich auch die Veränderung noch mal viel prägnanter als vorne. Sieht wirklich aus wie ein ganz anderes Auto, der Scuderia im Vergleich zum F430. Und dann gibt es ja auch noch die Motorhaube, ne? Und die ist durchsichtig. Auch das kennen wir natürlich schon von vielen Ferrari. Haben wir auch schon beim F8 drüber gesprochen. Aber der Motorraum beim Scuderia, bei unserem Scuderia zumindest, ist komplett in Sichtcarbon. Und das ist wirklich so, da merkt man richtig, die Italiener sind so stolz auf ihren Motor, dass sie ihn eben auch optisch so ansprechend designen, dass man dann natürlich auch versteht, warum man eine durchsichtige Motorhaube macht, ne?
Ja, weil bei vielen anderen Motoren, denke ich so, da wäre so eine durchsichtige Motorhaube jetzt nicht so gut gewesen.
Richtig.
Aber die Italiener, die leben diesen Motor einfach und denken, der muss präsentiert werden, was auch vollkommen richtig ist. Wäre so schade, den irgendwo zu verstecken, so schön, wie der aussieht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also wirklich, da kann man einfach nur vorstehen, wenn ihr mal das Glück habt, so ein 430 Scuderia zu sehen, am besten stehend, geht einfach mal um das Auto rum, schaut euch einfach mal die Details an, die wir jetzt gerade besprochen haben und nehmt euch eine extra Portion Zeit für das Heck und schaut euch einfach mal diesen Motor an. Da kann man wirklich ewig drauf gucken.
Ja. Mir fällt gerade übrigens noch eine Kleinigkeit ein, die wir eben im Seitenprofil vergessen hatten. Nochmal auch eine kleine Veränderung zum F430, die ihm auch gut tut. Der Wagen ist auch nochmal einen Ticken tiefer.
Ja.
Der ist nämlich 15 mm tiefer als der F430. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber man sieht es schon. Also der ganze Wagen wirkt dadurch nochmal einen Ticken länger. Ein bisschen, ja.
Also das Auto wirkt ein bisschen sportlicher durch die Tieferlegung. Ja,
genau.
Ja, ansonsten habe ich jetzt gar nicht mehr ganz so viel zum Design. Willst du noch etwas loswerden?
Der Vollständigkeit halber können wir noch einmal die Abmessung eben zum Schluss raushauen, weil wir die eigentlich immer im Designkapitel nochmal eben zum Besten geben. Also wir sprechen von einer Länge von 4,51 Meter, Breite 1,92 Meter, Höhe nur 1,20 Meter und ein Radstand von 2,60 Meter. Also schon recht kompakte Abmessung.
Ja, Absolut. Ist ja auch ein relativ kompaktes Auto, auch im Line-Up gewesen, ne? Also diese Mittelmotorsportwagen bei Ferrari, die sind ja doch immer eher ein bisschen kompakter. Von daher ist ganz witzig. Ich hätte die Abmessung jetzt in diesem Fall weggelassen, weil ich immer denke, so beim Ferrari interessiert es wahrscheinlich keinen. Aber, falls es euch doch interessiert, jetzt habt ihr es. Das sind die Abmessungen vom 430 Scuderia. Und jetzt würde ich sagen, wird es aber Zeit, mal die Tür zu öffnen und sich dem Innenraum zu widmen.
Innenraum.
Also, in einem Wort kann man sagen, spartanisch.
Ja, also man sieht auf den ersten Blick, hier wird richtig ernst gemacht.
Ja, also, um es ganz kurz zu machen, es gibt keine Teppiche, überhaupt keine Fußmatten, offene Schweißnähte. Und ich bin mir sicher, dass Nicht-Petrolheads locker sagen, wie sieht das denn aus ohne Teppich? Was ist das denn hier für eine hässliche Schweißnaht? So, haben die irgendwie gespart? Aber ich bin mir auch sicher, dass alle Leute, die so einen Nagel im Kopf haben wie wir, es mega abfeiern, weil eigentlich besteht dieser gesamte Fußraum nur aus Blech und Carbon.
Ja, es ist halt sehr technisch, so das Ganze. Es ist halt kein Schnickschnack drin. Und genau darum geht es ja bei dem Wagen, kein Schnickschnack.
Ja, absolut. Also es ist wirklich auch da, wie gesagt, im ersten Moment sind vielleicht so Leute, die keine Ahnung haben, ein bisschen abgeschreckt, aber unser Eins würde sagen, mega, dass es sowas halt überhaupt gibt, sowas Pures, sowas Spartanisches. Und dann kann man anfangen, so die einzelnen Details zu entdecken, beispielsweise die Türtafel, wirklich komplett aus Carbon. Also relativ ähnlich tatsächlich wie beim M3 CSL aus Folge 6. Der hat ja auch eine komplette Carbon-Türtafel. Und wenn man da so mit den Fingernägeln mal so rüber streicht, das ist einfach, ja, es ist, also für mich ist das ein absoluter Genuss. Es gibt eigentlich keine Dämmung in diesem Auto.
Ja, und das dadurch hat man so kompletten Rennvibe einfach so da drin. Also man denkt, man könnte jetzt direkt damit auf die Strecke gehen.
Ja, dann müssen wir natürlich uns den Sitzen widmen. Also der Scuderia war serienmäßig mit Schalensitzen ausgestattet. Du hattest, glaube ich, sogar den exakten Namen, ne?
Ja, sind keine herkömmlichen Schalensitze, sind nämlich die Super Racing Sitze. Ah, ja. Ein wilder Name, finde ich.
Super Racing, also nicht die normalen Racing Sitze, sondern
schon Super Racing.
Super Racing, klar, ist ja logisch, ne? Also da konnte man noch einen draufsetzen.
Klar. Einfach überall ein super Vorklatsch, das kommt immer gut.
Ja, logisch, das hat schon immer geholfen. Ne?
Schindet Eindruck.
Also bei dir hat es auf jeden Fall
geholfen. Auf jeden Fall, ja klar.
Interessant finde ich immer, weil ja unterschiedliche Hersteller auch unterschiedlich vorgehen bei solchen. Also das ist schon, ein richtig guter Schalensitz so. Aber man kann trotzdem noch die Lehne in der Neigung verstellen. Ne? Zum Beispiel bei Porsche haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Beim Dakar war es ja so, der Vollschalensitz, da ist halt wirklich nicht viel zu verstellen. Länge und Höhe. Aber ja. Lehne ist starr. Beim Scuderia könntest du theoretisch auch ein bisschen die Lehne so auf Chiller-Basis machen.
Ja, aber auch nicht viel. Also viel Luft ist ja auch nicht da um den.
Naja, je nachdem, wie weit hinten du sitzt.
Ja, gut, klar.
Wenn du ein bisschen kleiner bist, so wie ich, dann kannst du schon noch ein Stück nach hinten, ne?
Ja, gut, stimmt. Das habe ich nicht bedacht, weil bei mir war der Sitz relativ weit hinten, deswegen war da nicht viel Raum, um jetzt irgendwie noch die Lehne nochmal nach hinten zu packen.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben jetzt ja eben gehört, dass das Auto relativ kompakt ist. Im Innenraum, also so ging es mir zumindest, ist das Auto sehr geräumig. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen gedrungener alles wirkt, aber ich musste wirklich ein gutes Stück nach vorne gehen und Michael ist ja sogar noch mal ein Stück größer als du. Mhm. Selbst der sitzt wirklich gut im Scuderia.
Ja, also es wirkt überhaupt nicht beengt oder irgendwas, wo ich sehr überrascht von war, weil ich bin mal vor einer Weile, also schon einige Jahre her, bin ich mal in Gallardo gefahren. Und da saß ich total beschissen drin. Und der kommt ja aus der gleichen Zeit. Und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass ich jetzt sage, gut, der ist nicht so scharf gezeichnet wie der Gallardo. Aber ich habe gedacht, boah, nicht, dass ich da jetzt so blöd drin sitze. War überhaupt nicht so. Also ich saß richtig gut.
Man muss natürlich dazu sagen, dass der Gallardo keine Schalensitze hat und das natürlich auch schon immer ein paar Zentimeter bringt, wenn du dann weiter runterkommst. Weil du saßt ja hauptsächlich schlecht, weil du oben und an den Knien nicht so viel Platz hattest.
Ja,
ne?
Das war tatsächlich, beim Kopf war das Schwierigste, ja. Aber das war wirklich nicht, dass man sagt, das waren vielleicht 1-2 Zentimeter, die da geholfen hätten. Das war schon, also aus meiner Erinnerung, ist wie gesagt schon echt eine Weile her, aber aus meiner Erinnerung saß ich wirklich sehr, sehr schlecht.
Naja, zum Glück schrumpft man ja im Alter.
Ja, das stimmt, ja.
Also gib dem Ganzen noch 40 Jahre, dann kannst du vielleicht auch mal ein Gallardo kaufen.
Perfekt. Gute Idee.
Also im Scuderia ist die Sitzposition auf jeden Fall wirklich richtig gut, schön tief, so wie man es haben möchte. Der Sitz an sich auch sehr, sehr schön Alcantara an den Sitzwangen. Und dann, das ist sehr speziell bei Ferrari, finde ich allerdings echt cool, so eine Art Sneaker-Stoff, also ich glaube Ferrari sagt da Mesh-Stoff zu, auf der Sitzfläche und natürlich auch am Rücken. Das fühlt sich echt gut an, das müsst ihr euch wirklich so vorstellen. So manche Sneaker haben ja vorne so ein gewebtes Material so aus, ja, was ist das, einer Kunstfaser auf jeden Fall. Und genau so fühlt sich das auf den Sitzen an. Fühlt sich, finde ich, sehr gut an, sehr technisch, so ein bisschen technisch kühl, nutzt aber auch gar nicht ab. Und das haben die übrigens auch noch im Nachfolger, im 458 Speziale, genauso verbaut. Was auch interessant ist, auch der Dachhimmel ist in diesem Sneakerstoff zwar schwarz, also muss man schon hinlangen, um das zu sehen, aber finde ich sehr, sehr speziell. Wie gesagt, gibt es nicht viele Hersteller, die dieses Material verbauen.
Aber heutzutage gibt es das, glaube ich, nicht mehr bei Ferrari, oder? Gibt es noch irgendein Modell, wo das drin ist, habe ich mich gerade gefragt. Weil früher war das ja relativ, also gängig ist übertrieben, aber man hat es ja hier und da mal gesehen, wurde da öfter mal verwendet. Heute gefühlt nicht mehr, ne?
Ich glaube, heutzutage ab Werk nicht, aber sicherlich über TaylorMade alles
dann machbar. Dann mit sicher, da kriegst du ja alles mittlerweile, das auf jeden Fall. Was ich ganz cool an dem Stoff auch finde, was jetzt in dem Fall hier nicht der Fall war, aber dass du den auch so einfärben kannst so ein bisschen. Also es ist dann unter dem Netz so gesehen, dass du es so rot haben kannst und es ist dann nur so, es schimmert dann, sag ich mal, so durch. Mhm. Finde ich irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es haben wollen würde, aber es ist zumindest mal wieder irgendwie eine besondere Idee. Es sieht wieder ein bisschen anders aus.
Ja, auf jeden Fall. War bei unserem Exemplar, wie gesagt, nicht der Fall. Bei uns war alles schwarz, aber feine rote Naht außen und in den Kopfstützen, darf natürlich bei einem Ferrari nicht fehlen, rote Pferdchen schön eingestickt. Dann vielleicht noch ganz interessant, es gibt im Scuderia zwei Anschnallgurte. Also einmal die ganz normalen Gurte, also Dreipunktgurte und Vierpunktgurte. Und Vierpunktgurte, vielleicht ja auch nochmal interessant für alle, die nicht ganz so tief drin sind. Vierpunktgurte hast du halt oben über die Schultern und am Becken. Es gibt ja auch Fünfpunktgurte, die sind immer ein bisschen stressig anzuziehen, weil dann hast du noch einen zwischen den Beinen und dann musst du da halt alle vier so in eine in so eine Lasche reinstecken. Bräuchtest du
eigentlich am besten drei Hände für, ne?
Genau, ja. Und bei dem Vierpunktgurt von Ferrari hast du eigentlich einen normalen Anschnaller. Du führst die dann zusammen und hast so einen normalen Anschnaller, der halt nur schräg gesetzt ist. Und dadurch geht's relativ einfach. Also kannst du die ummachen und an den Seiten zusammenstecken und dann ziehst du sie fest und dann ist es ein bisschen einfacher. Natürlich sitzt du aber auch dann nicht ganz so 110% festgeschnallt wie mit dem Fünfpunktgurt.
Ja, gut, klar, aber trotzdem ja schon relativ fest. Und man muss dazu sagen, der normale Dreipunktgurt ist natürlich serienmäßig, der ist halt Standard und der ist vielleicht auch für den Alltag, was relativ unwichtig ist beim 430 Scuderia, weil ich glaube, den nutzt niemand im Alltag, ist es ein bisschen bequemer, weil er ja so ein bisschen mitgeht. Also du kannst ja halt dich auch mal nach vorne lehnen. Das kannst du natürlich mit dem Vierpunktgurt nicht. Der war damals optional, also konntest du den dann dazu bestellen. Hat übrigens 2.415 € extra gekostet.
Aber für beide Sitze.
Für beide Sitze, ja, das stimmt. Finde ich schon ordentliches Geld auf jeden Fall für Gurte. Aber die müssen auch sein, weil du ja auch die Logos hier hast an der Brust quasi. Ja, sonst hast du das Feeling einfach nicht.
Absolut,
ja. Also die sind ein absolutes Muss. Und es ist auch insgesamt dieses Feeling, dass du so richtig im Sitz festgehalten wirst, gehört einfach dazu. Das muss irgendwie sein.
Ja, haben aber zum Glück auch die meisten Scuderia oder die Erstbesitzer angewählt. Was tatsächlich relativ selten ist, ist der Überrollbügel hinter den Sitzen. Der fällt jetzt auch nicht ganz so auffällig aus wie beispielsweise bei Porsche, bei einem 911. Da siehst du ihn ja automatisch direkt, wenn du reinguckst. Aber auch beim Scuderia gab es einen Überrollbügel. Der war dann ja nochmal so ummantelt mit Stoff. Ist sehr dezent. Du hast es eben gar nicht gesehen erst.
Ich wollte mich gerade sagen, der ist so dezent, dass er mir nicht aufgefallen ist.
Nochmal angeschaut. Unser Exemplar hatte das, hat auch damals 2.820 € extra gekostet. Und wenn wir uns jetzt im Sitz festgeschnallt haben und dann mal nach vorne blicken, ja, dann gucken wir mal als erstes aufs Lenkrad. Das ist im Scuderia nicht ganz rund. Das ist so leicht, ja, angewinkelt, leicht eckig, so.
Ja, minimal, ja.
Es ist nicht
rund. Abgeflacht, ja.
Ja, aber oben und unten, ne?
Ja,
es ist in beiden Bereichen abgeflacht.
Aber es fällt, finde ich, auf den ersten Blick gar nicht so auf. Erst wenn du es genauer anguckst,
echt, ne? Findest du? Ich habe es sofort gesehen. Ich
finde, ja, also, ja, aber es sticht nicht so ins Auge wie jetzt irgendwie kaum bei Audi, wo es unten so abgeflacht ist oder sonst irgendwas. Ich finde, so vom Weiten könnte es schon noch rund sein.
Okay, nee, ich finde, man fällt, also es fällt sofort auf, als oben und unten halt auch ist. In unserem Fall war das das normale Lenkrad. Da haben wir oben und unten Alcantara im Griffbereich, so genobtes Leder. Und das ist relativ selten, denn die meisten Scuderia haben das Carbon-Lenkrad. Dann ist oben halt der obere Teil logischerweise in Carbon und da sind so Schaltblitze integriert.
Mhm. Viele kennen es vielleicht auch von BMW, diese Performance-Lenkräder. Da ist es mittlerweile ja häufiger zu sehen.
Genau, und bei Ferrari ist das eigentlich auch ein gängiges Extra. Gibt es auch für die normalen, in Anführungsstrichen, Modelle. Mhm. Und haben auch die meisten Scuderia. Unser Fahrzeug war da eher klassisch konfiguriert. Ansonsten ist auf dem Lenkrad gar nicht so viel los. Also es gibt keine klassischen Lenkradtasten, um jetzt irgendwas zu verstellen, wie jetzt, was weiß ich, Musik oder Tempomat oder sowas. Das ist halt ein puristisches Auto. Es gibt allerdings trotzdem Knöpfe, und zwar zum einen den Startknopf unten links, schön in Rot. Ich finde, das soll so signalisieren, Achtung, also passend zum Namen unseres Podcasts.
Ne? Genau, ja.
So, also da drückt man dann drauf. Und rechts unten den klassischen Manettino. Da haben wir ja auch schon in Folge 2 drüber gesprochen. Manettino, ich finde, das klingt auch einfach schon gut. Mhm. Das ist der Fahrmodi-Schalter. Und das ist wirklich noch ein richtig schöner, echter, haptischer Drehregler. Du merkst so richtig, jede Stufe, die du verstellst, das rastet so ein und das ist satt. Und das macht allein schon Spaß, nur damit so rumzuspielen. So zack, 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 ja. Eine Stufe weiter, immer geil.
Aber das Witzige ist, dass du jetzt sagst, der hat den klassischen. Im Prinzip war es ja damals noch ziemlich neu.
Ja.
War ja eigentlich beim normalen F430 war es ja drin, aber beim Vorgänger ja noch nicht.
Ja, genau.
Also dementsprechend ist es damals noch relativ frisch gewesen und relativ besonders gewesen, dass er überhaupt noch mal irgendwas am Lenkrad hat. Das finde ich so lustig, wenn man es jetzt mit dem F8 vergleicht, wo wir gefühlt 10 Minuten über die Knöpfe am Lenkrad reden konnten, weil einfach so viel dran los war. Und hier ist halt spartanisch.
Ja, absolut.
Starten, Fahrmodi, Hupe, Ende.
Genau, die Hupen, das sind so fast unsichtbare Tasten im oberen Bereich des Lenkrads, links und rechts. So, und ansonsten ist nicht viel am Lenkrad, aber hinter dem Lenkrad haben wir noch Carbon-Schaltwippen. Und die sind natürlich, wie bei den meisten italienischen Autos, nicht am Lenkrad, sondern an der Lenksäule. Das bedeutet, sie drehen sich nicht mit, die sind starr. Ja, ich glaube, auch darüber wurde schon so viel diskutiert. Die einen mögen das lieber, die anderen mögen das lieber. Was ich immer gut finde, ist, dass die dann, wenn sie starr an der Lenksäule sind, ziemlich groß ausfallen. Und sie sehen halt auch richtig gut aus, weil das wirklich so ganz filigran ist. Halt wie so ein Schaltsichel eher aus Carbon. Und wirklich ist dir das aufgefallen, das ist mir erst auf den Bildern aufgefallen, da steht wirklich in Karung Schriftgröße 2 Up and Down. Up and
Down, drauf. Ja, steht da drauf, ja.
Ja, also das ist so, das ist auch typisch italienisch, finde ich. Also einfach, dieses haptische Erlebnis, da drin zu sitzen, sich anzuschnallen, auf dieses Lenkrad zu schauen, diese Schaltwippen anzufassen, das ist einfach schon mega gut.
Ist dir denn aber an den Schriftzügen was aufgefallen, Up and Down?
Nö.
Das gerade,
ist die, klein und groß geschrieben oder sowas?
Nee, die ist einfach komplett schief.
Ach so, ja.
Also wenn du genau drauf guckst, ist es halt einfach, also beide fallen so nach links unten eigentlich ab. Wo man eigentlich meinen würde, rechts vielleicht geht es ein bisschen nach rechts hoch, links nach links hoch, nö. Beides und irgendwie der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Finde ich auch schon wieder wie witzig.
Wabene.
Ja, das stört mich absolut nicht.
Wenn man jetzt einfach hinter das Lenkrad schaut, ist natürlich wichtig, dass man da auch alles im Blick hat. Ganz klassisch in der Mitte, also mega prominent, Drehzahlmesser, das ist das Entscheidende. Gelb in dem Fall, serienmäßig beim Scuderia in Gelb, damit es auch wirklich extrem auffällt, weil sonst ist eigentlich nichts gelb, außer den Ferrari-Logos. Der dreht oder der geht, muss man ja sagen, drehen tut das nicht ganz, aber der geht bis 10.000. Ist immer schon mal eine gute Zahl auf dem Drehzahlmesser.
Absolut, ja.
Da macht man nichts mit verkehrt.
Und dann ist es nicht stark übertrieben.
Nee, das stimmt. Dazu kommen wir dann gleich. Und hat dann nochmal so auf 12 Uhr eine digitale Ganganzeige, damit du wirklich so das Allerwichtigste im Blick hast. Du siehst, in welchem Gang bin ich und wie viel Drehzahl kann ich noch geben.
So. Mehr brauchst du auch nicht.
Und links davon sind dann halt so kleine Rundinstrumente, Öltemperatur, Öldruck, Wassertemperatur. Und rechts, fast unauffällig, ist der Tacho in schwarz, in diesem schwarzen Instrument. Ja, das ist echt relativ schwer abzulesen. Der geht bis 360, aber da merkt man einfach, ist völlig egal, Hauptsache du hast die Drehzahl im Blick.
Ich würde sagen, Tacho ist zweitrangig.
Ja. Mittelkonsole ist auch noch vielleicht interessant, auch wenn jetzt Mittelkonsole fast schon übertrieben ist. Also es ist einfach nur so ein kleiner Steg, auch aus Carbon, sieht schön aus. Gibt drei wichtige Knöpfe, R für rückwärts, Auto für den Automatikmodus und LC für Launch Control. Nicht ganz so entscheidend, es gibt noch einen Fahrwerksknopf, also kann man die Dämpfer nochmal anpassen. Warnblinker und Verriegelung, also das ist eher zu vernachlässigen. Wichtig, bei einem Ferrari aus diesem Baujahr so, ab 2000 oder vielleicht auch ein bisschen vorher. Es gibt ja so ein ganz bekanntes Problem. Und zwar sind das diese Softlack-Probleme. Also im Englischen Sticky Buttons genannt. Und alle, die schon mal das Glück hatten, überhaupt in einem Ferrari sitzen zu dürfen, der jetzt vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der weiß, dass alles, was so, ja, so gummiert ist, ja, heutzutage eher so einem, ja, so einem, keine Ahnung, so einem abgenudelten Apfelring gleicht.
So. Abgenudelter Apfelring, ja.
Das, also. Da fasst du dran und dann hast du fast schon so Ziehfäden oft, weil ja. Es wirklich richtig klebrig ist. So. Also so.
Also es sieht auch schon schlimm aus. Es ist nicht, dass es sich ekelhaft anfühlt, sondern es sieht auch schon so richtig abgenutzt einfach aus. Aber so aufs Übelste, wo man denkt, dass der Wagen müsste 200.000 gelaufen haben, mindestens.
Ja. Aber das ist vollkommen unabhängig von der Laufleistung. Das altert einfach nur scheinbar sehr schlecht, dieser Kunststoff oder dieses Gummierte. Ja, und das betrifft ganz oft halt Lüftungsdüsen, Klimabedienung, Fensterheber, also echt sehr, sehr viele Sachen. In unserem Scuderia war das echt noch ziemlich gut, also fast gar keine Sticky Buttons. Ganz leicht so an den Fensterhebern, die waren so ganz leicht klebrig, aber sonst wirklich sehr, sehr guter Zustand. Gilt übrigens für den ganzen Innenraum, ne? Also, ja. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, 32.000 Kilometer hat das Auto auf dem Buckel. Michael hat ja gesagt, er ist so runde 3.000 Kilometer damit gefahren. 32.000 Kilometer ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, aber für ein Scuderia auch nicht mega wenig. Also, ist so ein, ja, eigentlich eine gute Laufleistung, um relativ sorglos ein paar Kilometer jedes Jahr da drauf zu fahren.
Genau, und er wurde regelmäßig bewegt, hat jetzt keine Standschäden, was ja auch oftmals bei so besonderen, gerade bei Ferraris oder allgemein aber auch besonderen Autos der Fall ist, dass die Autos sich irgendwie auf die Reifen platt stehen und dann irgendwelche Standschäden dann bekommen. Also von daher, der wurde immer gut bewegt, gut gepflegt offensichtlich und ist halt perfekt nutzbar immer noch.
Ja, absolut.
Und bei den Knöpfen würde ich fast vermuten, dass die irgendwann schon mal überarbeitet wurden. Ich kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen, dass es noch die ersten sind, weil das hat ja wenig mit der Laufleistung zu tun, wie du schon gesagt hast. Es ist bestimmt einfach, dass die irgendwann mal überholt wurden, dann, weil die schon ein bisschen klebrig waren.
Ja, ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Da hat sich quasi so eine ganz kleine, ein ganz kleines Business draus entwickelt, dass man diese Sticky Buttons dann eben nicht tauschen muss. Das geht natürlich auch, aber ist auch sehr teuer, sondern dass man quasi das alles ausbaut und irgendwo hinschickt und dann wird das aufgearbeitet und dann sieht das danach wieder aus wie neu. Ja, viel mehr würde ich jetzt behaupten, gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder?
Nee, viel gibt's da nicht mehr, weil es halt aufs Wesentliche reduziert ist. Aber genau das macht's halt irgendwie einfach so schön. Also, ja, vielleicht bin ich auch nicht mehr objektiv genug bei dem Auto, weil ich das einfach den Wagen vergöttere. Aber für mich ist das so dieses Ferrari-Armaturenbrett. Also so muss es irgendwie aussehen. Da ist kein Schnickschnack, kein Klimbim. Es sieht nicht irgendwie komisch designt oder sonst irgendwas aus. Alles Wesentliche ist da. Und für mich sah halt in meiner Kindheit oder in der Jugend immer ein Ferrari-Interieur genauso aus. Und hier ist es jetzt halt vor uns gewesen. Also einfach traumhaft.
Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also klar ist das Armaturenbrett super charakteristisch, aber mein Lieblingsblick, wirst du lachen, ist eigentlich Beifahrerfußraum.
Mit dem Feuerlöscher an einem, oder?
Ja, allgemein, wie roh das ist. Ich habe das hier jetzt nochmal aufgemacht. Guck dir mal dieses Bild an, was ich dir jetzt zeige. Da würdest du doch jetzt, wenn du nicht wüsstest, dass es ein Ferrari ist, würdest du denken, da hat jemand die komplette Innenraumverkleidung rausgerissen und das ist jetzt vielleicht auch nicht so mega geil verschweißt alles so.
Ja. Also aber ganz ehrlich, es könnte sogar, wenn man nicht wüsste, dass es in einem Auto ist, könnte auch irgendwie so ein Heizungsraum oder irgendwas sein einfach.
Einfach diese offenen Schweißnähte zu sehen, wie gesagt, die sind jetzt, das ist auch jetzt keine Schweißkunst, würde ich mal sagen. Es ist halt einfach geschweißt so. Ja. Dazu diese Riffelbleche als Fußmatten, also einfach quasi Metall auf Metall. Dann siehst du hier auch noch so einen kleinen Knick und so. Ich finde, das einfach in so einem Auto, das ist für mich so der Inbegriff, was so ein Scuderia für mich ausmacht. Einfach wirklich auf das Allernötigste reduziert.
Aber ist eigentlich auch schon fies, ne? Wenn man überlegt, so bei manchen Herstellern, was man rumschimpft, wenn da irgendeine Naht nicht perfekt sitzt oder irgendwas. Und Ferrari hat es so einfach. Die lassen einfach alles weg. Und man als Enthusiast ist man übelst begeistert. Oh, guck mal hier, total technisch. Und sonst, in Wirklichkeit haben die sich einfach gedacht, ja, das lassen wir weg, das lassen wir auch weg. Also eigentlich im Prinzip haben sie irgendwie wahrscheinlich Kapazitäten gespart oder irgendwas. Und haben da einfach nichts reingeklatscht. Und man sitzt hier und denkt sich, boah, ist das cool.
Ja, und noch besser ist ja eigentlich, dann machen die irgendwas schräg oder halt nicht so gut. Und bei jedem anderen Hersteller, gerade bei deutschen Herstellern, würde man sagen, also da bin ich aber anderes gewohnt von Mercedes oder BMW. Bei Ferrari sagt man, naja komm, das gehört zu den Italienern einfach dazu, das muss so.
Genau, ja. eigentlich echt komplett bescheuert, wenn man ganz ehrlich ist.
Also gefühlt können die alles machen, solange das Ding halt gut fährt und geil klingt.
Ja. So. Kann man eigentlich so zusammen und schön aussieht.
Ja, klar. Und schön,
aber gut, halt auch.
Sound und Design können sie ja auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja. Alles andere ist zweitrangig.
Und das ist eigentlich jetzt auch eine gute Überleitung, um sich mal den technischen Daten zu widmen.
Da muss ich noch ganz kurz reingrätschen. Ich habe noch einen kleinen lustigen Fakt zum Innenraum. Und zwar habe ich das Kofferraumvolumen von dem Wagen nochmal rausgesucht.
Mhm.
Mag jetzt vielleicht für die meisten erstmal uninteressant klingen, so ein Kofferraumvolumen beim 430 Scuderia interessiert mich nicht, aber der Wagen hat tatsächlich 250 Liter, was für einen Sportwagen oder für einen Supersportwagen eigentlich schon recht viel ist. Und um das mal in Kontext zu setzen, wir hatten ja in der letzten Folge den Golf Country. Und da haben wir gesagt, das ist ein bisschen mau für einen Golf. Der hat tatsächlich weniger. Der hat 230 Liter gehabt. Und der 430 Scuderia hat einen größeren Kofferraum als der Golf Country. Das fand ich irgendwie übelst witzig.
Ja, absolut. Auch wenn du jetzt meine schöne Überleitung zunichte gemacht hast. Aber ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Fakt. Der Kofferraum ist größer als beim Golf Country. Das könnt ihr beim nächsten Stammtisch auf jeden Fall mal droppen.
So ist es. Und jetzt nochmal zu deiner Überleitung.
Ja, jetzt kommen die technischen Daten.
Technische Daten.
Also, der 430 Scuderia hat einen 4,3 Liter V8 Sauger. Das ist der gleiche Basismotor wie auch im F430. Das ist ein Hochdrehzahl V8 als Mittelmotor ausgelegt. Schön zur Schau gestellt, haben wir eben schon gesagt, durch diese gläserne Motorhaube. Und natürlich, wie es sich für einen Supersportwagen gehört, mit Trockensumpfschmierung. Und bevor wir jetzt weitermachen, wir haben ja vorhin schon am Anfang des Podcasts gehört, wie dieser Wagen klingt, wenn man ihn revt. Aber wir haben hier nochmal einen zweiten Sound und ich finde, bei diesem Auto, da kann man gar nicht genügend Sounds einspielen. Und zwar hat Michael hier das Auto gestartet und zwar wirklich absoluter Kaltstart. Das Auto stand in der Garage, am Lader und dann hat er das Auto angelassen. Und ich finde, wie dieses Auto klingt, das hat jetzt nochmal einen extra Soundclip verdient. Also erstmal schon mal mega geil, finde ich auch super charakteristisch, dieses Summen der Benzinpumpe. Mhm. So richtig klassisch, das machen die italienischen Autos ganz oft so. Und dann, wenn der anspringt, hast du so richtig das Gefühl, boah, der denkt sich erstmal, boah, aufstehen jetzt. Mhm. Alle Zylinder oder reichen auch ein paar weniger?
Und dann erstmal reichen so ein paar.
Bap, 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 ja. Und dann so ganz kurz braucht er und dann ist er da.
Ja. Es klingt richtig geil, ne? Wie ist so richtig ein bisschen verschluckt noch und alles und denkt erstmal so, boah, jetzt muss ich hier wieder arbeiten.
Ja, genau.
Aber klingt einfach gut.
Ich wusste auch nicht, also vielleicht macht es auch nicht jeder oder so, vielleicht war es jetzt auch besonders kühl oder sowas, aber ich finde, dass auch das ist wieder so, das ist halt, das sind einfach Emotionen pur, ne? Nur der Motorstart.
Ja.
Ja, also das ist wirklich für mich Musik. Und jetzt zurück zum Motor. Wir haben jetzt ja grundsätzlich erstmal gesagt, was das für ein Motor ist, aber der Motor an sich ist auch super interessant. Die Motorkennung, die lautet F136. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so spannend, aber er ist bekannt als der Ferrari Maserati Motor. Und das liegt daran, dass er eben nicht nur bei Ferrari, sondern auch in vielen Maserati zum Einsatz kam. In sehr, sehr vielen Autos, um ehrlich zu sein. Und es gab sehr viele verschiedene Ausbaustufen und demnach auch Leistungsstufen von diesem Motor. Ich habe mal nur rausgesucht, also die Hubräume, die gehen von 4,2 bis 4,7 Liter und die Leistungsstufen, die variieren zwischen 390 und 605 PS. Immer aus dem gleichen Block quasi, klar, wie gesagt, unterschiedlicher Hubraum, wenn man der gleiche Basismotor und immer ist das ein Saugmotor, ne? Also da wurde jetzt nicht irgendwie ein Turbo draufgeschnallt und dann hat er 300 PS mehr, sondern wirklich so ganz, ganz krass, finde ich, wie groß die Varianz ist, was man aus diesem Motor machen kann.
Ja, absolut. Und vor allem auch beim Klang, weil der ist ja für sehr, sehr viele extrem gut klingende Autos verantwortlich, der Motor. Also wenn ich da an so ein Gran Turismo S, also Maserati denke oder Quattroporte GTS oder auch ein Alfa 8C, da war er ja auch drin, die klingen ja irgendwie unterschiedlich. Auch, also ich finde auch vor allem zum 430 komplett anders, aber alle extrem gut. Ja. Also wirklich nicht so, dass man sagt, ja, einen schönen Sound, sondern wirklich einen sehr, 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 sehr guten Sound.
Ja, definitiv. Also dieser Motor ist einfach ein Gedicht. Im F430, da lautet der Motorcode F136E. Und für den Scuderia, wer hätte es gedacht, wurde der Motor natürlich nochmal angepasst, nochmal optimiert. Da trägt er das Kürzel F136ED.
Genau. Und in Zahlen sind es dann beim 430 Scuderia 510 PS. statt 490 im normalen F430 und 470 Newtonmeter statt 465 im F430. Die volle Leistung liegt tatsächlich erst bei 8500 Umdrehungen an und bei 8600 geht er dann auch in Limiter.
Ja, also da muss man auf jeden Fall schnell an der Wippe sein, denn sonst landet man im Begrenzer. Das geht natürlich bei diesem Auto auch. Das ist jetzt nicht keins von diesen Autos, das dann trotzdem dich bevormundet und einfach hochschaltet. Mhm. Wenn du es nicht drauf hast, dann landest du im Begrenzer. Wenn du allerdings das letzte PS auch rausquetschen musst, dann musst du, wie gesagt, direkt hochschalten. Interessant finde ich noch, dass man das auch von außen schon sieht. Die Unterschiede beim F430 ist das Ansaugplenum rot. Und beim Scuderia ist es eben immer aus Carbon. Also da sieht man einfach schon, wenn man drauf schaut, direkt, aha, das ist eine andere Ausbaustufe. Außerdem auch interessant, dass der Motor ja auch noch im Nachfolger verbaut war. Also im 458 Italia und auch im 458 Speciale. Im Speciale dann mit 4,5 Liter Hubraum und sogar 605 PS. Das war also dann Peakleistung von diesem Motor. Dann hieß er F136F.
Was ich mich immer bei dem Plenum gefragt habe, weißt du das eventuell, ist es auch wirklich komplett aus Vollcarbon oder ist es so carbonbeschichtet mäßig? Also ich frage mich halt wie beim M3 CSL, ob das halt auch nochmal, ob das so dünnwandig ist und dadurch nochmal den Klang so beeinflusst oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Gefühlt so vom Motor an sich hat sich die Klangcharakteristik nicht viel verändert, ne? Was ja eigentlich nicht für Carbon spricht.
Andererseits könnte man natürlich jetzt auch vermuten, dadurch, dass halt der Sound ja direkt hinter dem Motor quasi rauskommt und nicht, du hast sonst ja bei den Autos vorne den Ansaugsound und hinten den Auspuffsound, da ist ja so beides filtern, ne? hinter dir und der Motorsound ist ja halt auch so brutal laut, dass vielleicht auch die Ansaugung übertönt, weiß ich aber
nicht. Kann auch sein, ja. Deswegen frage ich, weil ich wusste es nicht genau, ob das jetzt wirklich ein Vollcarbon ist oder ob das so Carbon beschichtet oder wie auch immer ist.
Nee, das weiß ich leider auch nicht. Es gab den 430 Scuderia ausschließlich mit F1-Schaltung, also einem sequentiellen Sechsganggetriebe. Ist eine Weiterentwicklung vom F1-Getriebe, das ja schon dann seit einigen Baureihen bekannt war und heißt F1 Superfast 2.
Und das macht richtig ernst, weil das hat nämlich schon zu damaligen Zeiten Schaltzeiten von weniger als 60 Millisekunden gehabt. Das war fast doppelt so schnell wie das Getriebe aus dem Enzo.
Genau, der Enzo hat 110 Millisekunden und da lagen jetzt ja auch nur in Anführungsstrichen gute 4 Jahre zwischen Enzo und 430 Scuderia, also da haben sie nochmal ordentlich nachgelegt. Nichtsdestotrotz wünschen sich einige Besitzer tatsächlich eine Handschaltung und den F430 gab es ja auch mit Handschaltung, beim Scuderia gab es dann halt nur das extra schnelle Getriebe, aber es gibt jetzt vor allen Dingen in den USA schon die ersten Scuderia, die eben auch auf Handschalter umgebaut werden. Jeder Scuderia hat Hinterradantrieb, wie sich das gehört, also kein Allrad oder so, bringt alles nur Gewicht, das wollen wir nicht. Von daher immer Hinterradantrieb, immer F1-Schaltung, zumindest ab Werk. Fahrleistungen können wir euch auch noch nennen. 0 auf 100, 3,6 Sekunden, sind 13 Sekunden schneller als ein F430 mit F1-Getriebe. Und ein Topspeed hat der Scuderia von 320 und der F430 von 315. Also da jetzt auf dem Papier ist der Unterschied gar nicht so groß, aber wir erinnern uns, es ist ja auch gar nicht in Anführungsstrichen so viel mehr Leistung. Leergewicht ist auch noch ein wichtiger Punkt, denn wir haben ja am Anfang gesagt, es ist leichter, extremer, emotionaler. Leichter bedeutet in Zahlen ungefähr 100 Kilo weniger als ein F430 Coupé. Und da wird es jetzt wieder interessant, wenn man das Gewicht von so einem Scuderia googelt, dann findet man fast überall 1250 Kilo als Gewichtsangabe. Da haben die Italiener allerdings natürlich wieder so ein bisschen, ich sag mal, gemogelt ist vielleicht falsch, aber sie haben einfach eine andere Skala genommen, denn sie haben Trockengewichte. Das machen sie gerne. Sie nehmen gerne die Trockengewichte.
Klingt ja auch immer erstmal besser, ne?
Wohingegen die meisten deutschen Hersteller immer die Leergewichte, also die DIN-Gewichte angeben. Und das bedeutet also mit Fahrer und mit Flüssigkeiten. Und da, wenn man dann mal nachschaut, dann ist da meistens die Rede von 1350 Kilo, was immer noch extrem leicht ist.
Ja, absolut. Und wie gesagt, das sind halt 100 Kilo mal eben abgespeckt vom F430, der nun per se auch kein schweres Auto ist, ne?
Nee. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Auto auch einen wirklich großen 95-Liter-Tank hat, dann kann man natürlich noch ein paar Kilo mehr da rein tanken. Aber das ist bei so einem Auto, wie wir zumindest finden, auch ja, einfach besser, weil du kommst halt weiter. Wenn du da jetzt nur einen 50-Liter-Tank hättest, müsstest du wahrscheinlich alle 200 Kilometer an die Zapfsäule fahren.
Ja, und es spricht ja auch nichts, außer vielleicht Platz, der gebraucht wird, aber es spricht ja an sich sonst nichts gegen einen großen Tank. Weil der Tank an sich wiegt ja nicht viel, wenn er nicht voll ist.
Genau. Ja, und zur Abrundung dieses Kapitels können wir euch auch noch mal so einen kleinen Einblick in die Preise geben. Der ehemalige Basisneupreis, der lag bei 206.300 Euro. Also gute 200.000 Euro in der Basis. Wir haben ja schon gehört, was so Streifen, Gurte, Überrollbügel so extra kosten. Also da kam schnell einiges zusammen. Und dann, eher untypisch tatsächlich für Ferrari-Sondermodelle, ist der Preis erstmal gefallen. Also es gab eine Zeit, wo es Scuderias auch so für 150.000, 160.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt gab. Aber diese Zeiten sind vorbei.
Ja, leider.
Also habt ihr verpasst, haben wir auch verpasst, diese Zeiten. Und Michael ehrlich gesagt auch, denn er hat ja gesagt, er hat das Auto erst seit letztem Jahr. Da waren die Preise schon längst wieder angezogen.
So ist es. Und jetzt kriegt man kein einziges Auto mehr unter dem damaligen Neuwagenpreis. Der billigste steht aktuell bei 215.000.
Also in Deutschland, ne?
In Deutschland, richtig, genau. War der in Deutschland?
Ja.
Ja, okay, weil ich habe bei Mobile halt einfach geschaut, weil insgesamt stehen nämlich aktuell 15 Fahrzeuge bei Mobile. Davon sind aber nur 6 in Deutschland. Dementsprechend sind nicht gerade viele hier im Land verfügbar. Und ja, wie gesagt, der günstigste stand bei 215, war aber auch mit Abstand der günstigste.
Mhm.
Und dann ging es
immer
hoch.
Schon ein gutes Zeichen, ne?
Ja, eben.
Den kann man bedenkenlos kaufen.
So ist es. Und das ging hoch bis 320.000. Also schon eine ganz schöne Spanne, obwohl da jetzt keiner bei war, der irgendwie nur 10 Kilometer drauf hatte oder sonst irgendwas, sondern alle hatten ein bisschen was gelaufen, aber jetzt kein übelster Ausreißer, weder nach oben noch nach unten. Man kann aber sagen, so der grobe Schnitt, wenn man das überhaupt sagen kann bei 15 Autos, liegt so irgendwo im Bereich von 270.000. Da sind so die meisten angesiedelt. Also deutlicher Wertzuwachs.
Ja, das ist gut für die Besitzer, die das Auto damals neu gekauft haben. Das ist schlecht für alle, die jetzt Bock haben auf ein Scuderia.
Mhm.
Aber um das Ganze in Relation zu setzen, es geht auch noch deutlich teurer. Denn wenn du ein 16M haben möchtest, also eins der, wir sagen zumindest offiziell, 499 Exemplare, ja, dann musst du teilweise sogar schon über 500.000 Euro investieren. Dagegen ist dann der Scuderia, der ja praktisch das gleiche Auto ist, nur mit festem Dach, eigentlich schon ein Schnapp.
Man muss sich das nur schönreden, ne?
Richtig. Bei sowas bin ich mega gut. Ich kann mir das alles mega gut immer schön reden. Es geht allerdings auch noch günstiger, wenn man jetzt sagt, okay, Scuderia vielleicht etwas über meinem Budget, normaler F430 tut's auch. Da geht's tatsächlich schon bei fast günstigen 90.000 Euro los.
Ja, aber laut Michael sagt er, das sind wirklich Unterschiede wie Tag und Nacht zwischen den beiden Autos, ne?
Ja, das können wir jetzt, glaube ich, beide nicht beurteilen, weil, wenn ich mich recht erinnere, bist du auch noch keinen 430 gefahren.
Nee, leider nicht.
Ich tatsächlich auch noch nicht. Von daher, ja, wir sind hoch eingestiegen und können jetzt wahrscheinlich im Thema 430 nur enttäuscht werden.
Ja, wahrscheinlich, ja, das ist das Problem.
Und wieso das so ist, merkst du, ich habe wieder eine geile Überleitung, ja. Ne? Wieso das so ist, ja,
ich mein,
das,
finden nicht rein.
Wir, das finden wir im Fahren-Kapitel heraus.
Fahren.
Und da müssen wir ganz vorne anfangen mit einer wirklich, wie ich finde, extrem lustigen Anekdote. Denn, ich hoffe, das ist okay, Michael, wenn wir das hier verraten, Michael ist von Beruf Fahrlehrer. Es hat jetzt also bei mir 16 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal wieder neben einem Fahrlehrer im Auto Platz genommen habe. Und dann noch kurz im 430 Scuderia vom Besitzer.
Ja.
Also grundsätzlich schon mal interessante Vorzeichen, sage ich
Kannst
mal.
Kannst du im Prinzip eigentlich nur alles falsch machen.
Korrekt, genau. So, und wenn wir jetzt wirklich nochmal so ganz vorne anfangen, das haben wir zwar eben schon mal im Innenraumkapitel gesagt, aber wir wollen euch ja immer so gut wie möglich in diese Situation versuchen hineinzuversetzen. Also, Michael ist verständlicherweise bei jedem von uns mitgefahren. Ich hatte die Ehre, zuerst fahren zu dürfen. Und du setzt dich da jetzt rein in dieses Auto, wo du wirklich jahrelang von geträumt hast, was ein Jugendtraum von dir ist. Und dann schnallst du dich das erste Mal an mit diesen Hosenträgergurten. Das haben wir eben schon gesagt. Das ist einfach schon dieses Gefühl, Hosenträgergurte an. Du guckst dieses Interieur an. Du denkst, es ist wirklich wie ein Traum. Und dann lässt du das Auto das erste Mal an. Und das ist ja auch speziell, weil der Scuderia und auch der 430, die stammen ja aus dieser Ferrari-Zeit, wo alles so halb digital ist. Also du hast einen normalen Schlüssel mit Bart, den steckst du rein ins Zündschloss ganz normal, drehst auf Zündung, aber dann musst du ja den Startknopf links unten im Lenkrad drücken. So, und das ist natürlich allein auch das fürs Feeling, ne? Ist halt nicht Schlüssel rein an, sondern Schlüssel rein, Startknopf drücken. Das ist wirklich so, du fühlst dich so, also bei mir war das so, du fühlst dich so, du bist angespannt und denkst, okay, jetzt lasse ich ihn an und dann ist er da und allein das, ja, ihr merkt schon, hört auf.
Ey. Und ist das auch halt nochmal so eine kleine Prozedur irgendwie? Also man zelebriert das nochmal so ein bisschen, nicht wie heutzutage vielleicht, wenn du so Keyless hast und dann steigst du einfach rein, Start fertig, sondern nochmal reinstecken, drehen, aber das reicht noch nicht. Das ist dann richtig so, da passiert was.
Ja, ist auch allein jetzt so vom Prozedere her auch nochmal viel spezieller als beim F8 aus Folge 2. So, das ist so, da steckst du halt den Schlüssel einfach rein, drückst an, das Auto an, so, ne? Mhm. Und hier hast du wirklich so den Schlüssel, den du ins Zündschloss stecken musst.
Ja, im Schlüssel steckst du auch gar nicht mehr irgendwo rein, was meinst du? Oder meinst du in diese Ablage?
In diese Ablage vorne, so, dass er da auf diesem Thron ist.
Musst du ja theoretisch nicht mal.
Ja, aber machst du ja
auch mal, wenn du ja Ferrari-Fahrer bist.
Der hat dein Ferrari-Cap wahrscheinlich aufgesetzt und dann tust du den Schlüssel da vorne rein.
Stimmt.
Hast deine Ferrari-Schuhe an.
Ja, klar. So. Die weiße Hose mit den roten Nähten.
Ganz genau, ja. Perfekt. Dann denkst du heute mal zur Eisdiele.
Ja, los geht's.
Ja, also ihr merkt schon, das ist wirklich ein allein dieses Feeling, sich da reinzusetzen und dann zu wissen, so jetzt darf ich 430 Scuderia fahren, das ist schon, also für mich ist das zumindest hochemotional gewesen.
Absolut. Und man muss auch noch dazu sagen, wir haben vorher beide immer den Wetterbericht abgecheckt. Als feststand, wann wir den Wagen fahren, war so, dass wir wirklich irgendwie gefühlt jeden Tag geguckt haben, okay, ist immer noch gut, ist immer noch gut. Und wir hatten wirklich Glück. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, perfekte Temperaturen. Und das hat das Ganze nochmal so getoppt, weil man ist schon so bei gutem Wetter hingefahren, hat gedacht, Junge, heute 430 Scuderia. Man fährt dahin, man sitzt in dem Auto und es ist einfach, Wetter ist perfekt, Straßen sind trocken, alles ist toll. Besser geht's nicht.
Ja, das stimmt. So, und dann haben wir ja eben schon mal über das Manettino oder den Manettino gesprochen, wo du die Fahrmodi einwählst. Du hast als Scuderia-Fahrer 5 Fahrmodi zur Auswahl. Das ist allerdings nicht nur beim Scuderia so, sondern auch beim normalen F430. Du kannst wählen zwischen Wet, Sport, Race, CT-Off und CST-Off. So, Wet erklärt sich von alleine, ist halt für nasse Straßen, hat Luca ja gerade ausgeführt, hatten wir nicht. Also bin ich mal in Sport gestartet. Ihr wisst ja, sonst teste ich gerne mal alles einmal durch, aber ich habe jetzt echt gedacht, komm, Wet, da ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen nicht so ein direktes Ansprechverhalten und so, das brauchen wir heute nicht. Also starten wir mal in Sport. Hast also das Manettino auf Sport gedreht und dann ist es ja schon mal speziell, weil das Auto ja eben ein sequenzielles Getriebe hat. Es rollt also nicht los. Du musst also erstmal dann über die Wippe den ersten Gang einlegen und dann musst du schon aktiv Gas geben, damit sich das Auto eben in Bewegung setzt. So, und du merkst schon wirklich, du fährst nur da vom Parkplatz runter und du merkst schon das, was wir auch schon eben beim Sound gehört haben, wie direkt dieses Ansprechverhalten ist, wie dieser Motor schon bei der kleinsten, wirklich der ganz kleinsten Gaspedalberührung schon will.
Mhm. Und das finde ich so witzig, weil wenn man sich mal unsere vorherigen Folgen alle anhört, bei vielen Autos starten wir in das Fahrkapitel rein und haben erstmal gesagt, der fährt erstmal überraschend unspektakulär.
Ja.
Das war erstmal, man ist erstmal so normal losgefahren und später hat sich dann so ein bisschen was rauskristallisiert. Und das ist halt beim Scuderia überhaupt gar nicht so. Also es ist von Sekunde eins, es ist ein übelstes Spektakel einfach. Also vom ersten Moment an ist es einfach so, man denkt, okay, krank. Also so viele Eindrücke direkt da sind und du merkst direkt, das macht Bock.
Ja, absolut. Und dazu muss man überhaupt nicht schnell fahren, ne? Wirklich, du fährst nur los, so diese ersten Meter. Dann hörst du plötzlich schon so die Steine im Rathaus oder vielleicht auch Steine, die du beim Einsteigen mit reingebracht hast, die ja sonst einfach im Teppich hängen, was du gar nicht hörst. Aber da hast du ja dann nur dieses Alu und dann hörst du es so klimpern und so. Und alles ist mega emotional. Du hast gar keinerlei Dämmung. Das hörst du, wie gesagt, schon direkt auf den ersten Metern. Und da ist wirklich, das klingt kurios, aber selbst das Langsamfahren ist emotional. Ja. Also du sitzt da drin, du fährst 30 und denkst, oh, krass, wie klingt das hier alles? Wie fühlt sich das an? Und alles ist so direkt und du denkst, boah, das ist absolut einfach nur. Also ich war so auf den ersten Metern komplett überwältigt von meinen Emotionen, wusste gar nicht wohin und hab's dann auch erstmal ruhig angehen lassen. Ich bin nämlich erstmal im Automatikmodus gefahren. Ich wollte nämlich erstmal wissen, wie schaltet so ein 15 Jahre, 16 Jahre altes F1-Getriebe, weil ganz oft liest man ja, ist nicht zu gebrauchen und wir hatten es ja auch beim M3 CSL, auch da liest du, wenn du wirklich irgendwo guckst, alle sagen, wenn man die Wahl hat, bei einem normalen M3 auf gar keinen Fall das SMG nehmen, immer Handschalter und beim M3 CSL waren wir beide schon positiv überrascht, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie jetzt der Ruf vielleicht sein mag. Und tatsächlich muss ich sagen, im Scuderia ist der Automatikmodus sogar nochmal besser als im M3 CSL. Klar, das ist jetzt immer noch nicht der Modus, in dem man fahren will. Aber um es einfach mal zu testen, muss ich tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht, das Auto funktioniert, auch im Automatikmodus.
Ja, das stimmt. Also ich habe ihn tatsächlich auch mal getestet, ne? Ich halte mich ja inzwischen dran, nachdem ich hier mal Ärger bekommen habe, dass ich die ganzen Modi nicht durchteste. Muss aber sagen, dass ich ziemlich schnell gedacht habe, ja, nee, das passt einfach nicht. Also es ist nicht schlecht, der Modus ist okay und vielleicht zum Warmfahren ist er vielleicht irgendwie passend. Man muss dazu sagen, ich bin ja zweites gefahren, das heißt, bei mir war der Motor warm, ich musste nichts warm fahren. Da habe ich relativ schnell gedacht, nee, ich möchte selber schalten.
Ich hab ja, keine Lust, also gebe ich dir vollkommen recht, das Auto, es gibt nur einen Modus, wie du den fahren kannst, das muss manuell gefahren werden. Ja. Und wenn das mein Auto wäre, hätte ich das damit jetzt auch abgehakt und würde das jetzt nicht nochmal machen. Aber weil wir ja hier auch einen Lehrauftrag haben, ne, wollte ich den Automatikmodus eben testen und kann berichten, er ist besser, als ich gedacht habe und im direkten Vergleich auch nochmal besser als im M3 CSL. Natürlich ist auch da das Auto wieder ein Tacken neuer, aber wir können ganz klar hier ausdrücklich den Hinweis geben, dieses Auto bitte immer manuell fahren.
Absolut. Was ich da aber ganz witzig fand, am Anfang, wenn du so ein bisschen entspannt gefahren bist, erstmal langsam gefahren bist und dann angefangen hast, so ein bisschen selber zu schalten, da fand ich die Schaltpausen schon wirklich sehr lang erstmal. Da habe ich gedacht so, hä? Okay, ich dachte, das soll dieses ultraschnelle Getriebe sein. Das fand ich witzig. Ich dachte, ich kann ja gar nicht verschiedene Modi irgendwie wählen hier vom Getriebe.
Aber die sind ja gekoppelt an die Fahrmodi, ne?
Ja, aber es ist ja schon mal Sport, schon mal an sich. Sport ist ja schon mal sportlich.
Ja, Sport ist ja so der normale Modus.
Ja, ich weiß, ne? Nein, klar, keine Frage. Wie gesagt, es war einfach nur im ersten Mal, dass ich erstmal dachte, okay, ist ja doch relativ lang. Aber sobald du bisschen mehr Last gegeben hast, und jetzt noch, ich rede noch bei weitem nicht von Vollgas oder sonst irgendwas, hast du schon gemerkt, es wird schneller. Also irgendwie ist das, hängt das halt auch mit der Last einfach zusammen, wie viel du gerade ihm gibst. Nicht nur der Modus. Im Race-Modus, klar, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber bei Last hast du schon gemerkt, okay, er ist wacher.
Ja, also nee, das kann ich tatsächlich, ich fand, in Sport fand ich das Getriebe schon schnell. Da habe ich schon gedacht, oh, ist auch recht schnell. Hab dann noch gedacht, okay, wie wird es wohl in Race dann sein, weil da ja dann eben diese 60 Millisekunden anliegen. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt genug über das Langsamfahren geredet, oder?
Ja, reicht.
Also Langsamfahren haben wir jetzt abgehakt, kann der Wagen, haben wir aber auch nicht so viel gemacht. Wenn man das erste Mal in diesem Auto wirklich durchlädt, ja, also da muss man schon nach Worten ringen, um das irgendwie zu beschreiben, was da passiert. Also natürlich im Auto, aber vor allen Dingen in deinem Kopf, weil das erste Mal durchladen, ich glaube, das wird mir lange in Erinnerung bleiben. Das ist wirklich unglaublich. Also wie der Motor hochdreht, das ist so richtig explosionsartig. Ab 5000 Umdrehungen, da kommt noch mal so ein Schub nach. Also das ist wirklich unfassbar, was da noch mal passiert. Dann bis über 8, du bist natürlich höchst angespannt, um natürlich nicht in den Begrenzer zu knallen, aber natürlich trotzdem so viel Drehzahl wie möglich auszunutzen. Ja, und dann der Sound, also weiß ich gar nicht, also wir versuchen es ja hier so gut wie möglich wiederzugeben, aber das ist eigentlich was man mal erlebt haben muss.
Ja, absolut. Da könnten einem fast die Tränen kommen. Also das war einfach unfassbar, diese ganzen Klangfarben, die der Wagen irgendwie, also es ist, wie Jan schon sagt, es ist echt schwer zu beschreiben, wie der hochdreht und wie sich der Klang nochmal ändert. Und der klingt ja in jeder Drehzahl irgendwie, gefühlt in jeder einzelnen klingt der anders, aber es wird nur besser. Also es ist schon unten mega und oben ist zum Niederknien.
Ja, also der Sound ist wirklich göttlich. Also da kann man wirklich gar nicht glauben, dass das legal ist. Denn am Auspuff der Abgasanlage war nichts gemacht. Das ist alles so wie ab Werk. Und das Ding klingt wirklich, also ich glaube, wenn man damit heutzutage irgendwo hinfahren würde und sagen würde, ja, das einmal bitte eintragen, würden alle wahrscheinlich irgendwie, ja, keine Ahnung, Hände über den Kopf zusammenschlagen oder sagen, ja, dann fahren wir woanders hin, bitte. Mhm. Und wir haben ja nochmal nachgeschaut, also 105 dB sind ja auch eingetragen, ne? Aber das wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn man jetzt einfach nur 105 dB liest. Weil so wie das klingt, das ist schon wirklich, also das ist schon, also viel emotionaler. Ja gut, geht immer emotionaler, aber ist schon sehr, sehr weit oben, dieser Sound.
Ja, und ihr habt es ja am Anfang gehört in dem Einspieler, dass das Mikro halt wirklich gekämpft hat. Also da merkt man ja schon, was für eine Lautstärke das wirklich war.
Ja, absolut. Die Sache, die mich tatsächlich beim Sound am meisten überrascht hat, denn, also wir hatten ja beide, glaube ich, schon mal das Glück, auch schon mal einen Scuderia halt vorbeifahren, hören zu können, auch mal richtig durchgeladen. Das heißt, grundsätzlich weiß man natürlich so, wie so ein Auto klingt. Ist natürlich nochmal ganz was anderes, wenn du selber gerade am Steuer sitzt. Aber was mich am meisten überrascht hat, was ich auch wirklich nicht wusste, beim Hochschalten im Innenraum knallt der ja auch. Es sind so richtig so, ja, also nicht so klassische Knalls, aber er macht so einen ganz charakteristischen Sound, den man, finde ich, von außen auch gar nicht so hört. Nee. Den hörst du nur von innen. Und wenn du wirklich in Race schaltest und ganz nah an der Drehzahlgrenze bist und dann einfach den nächsten Gang reinhaust, das klingt wirklich richtig krank.
Ja, absolut. Und was ich bei dem so witzig finde, ist auch, dass er gefühlt von drin noch mal lauter ist als von draußen. Ja. Er kommt dann von draußen ja schon krank laut vor, wenn du drin sitzt, der schreit dich sowas von an und es ist einfach nur toll.
Ja. Ja, und es gibt ja auch bei solchen Autos immer solche und solche Aussagen, wie man so ein Auto fährt. Also ganz viele sagen zum Beispiel, man soll ganz kurz das Gas lupfen, wenn man halt unter Volllast hochschaltet. Ja, ich sag mal so, Michael hat gesagt, beides ist möglich. Und wenn Ferrari so ein Auto baut, dann müsste ich es meiner Meinung nach halt auch aushalten, wenn man unter Volllast auf dem Pinsel bleibt und halt nicht kurz vom Gas gibt. Weil ich finde, irgendwie ist das halt so gegen die Natur. Du bist voll drauf und dann denkst du jetzt schalten, ganz kurz lupfen. Ist ja kein Handschalter.
Nee.
So, von daher. Und dieses richtige, hundertprozentige Feeling kriegst du halt auch wirklich nur, wenn du drauf bleibst.
Ja, absolut. Du musst drauf bleiben. Das, also sonst hat er ja auch diesen Klang, den du eben schon gesagt hast, das fehlt dann so ein bisschen. Also ist dann so halbgar.
Ja. Und ja, das Getriebe, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, diese 60 Millisekunden, die nimmt man ihm nach dem ersten Mal Durchbeschleunigung auf jeden Fall ab. Und ich fand, das fand ich ganz extrem. Ja, natürlich sind diese Schaltvorgänge mega brachial und mega emotional, aber trotzdem nicht so extrem wie beispielsweise beim SMG. Diese Schaltunterbrechung fand ich beim SMG, hast du mehr so diesen Nackenschlag bekommen. Und beim Scuderia war das klar sehr emotional, aber trotzdem schon verschliffener so.
Ja, aber ich glaube auch, weil einfach die Pause viel, viel kürzer war. Dadurch hast du es kaum wahrgenommen so wirklich, weil es ist ja wirklich, es ging wirklich ja blitzschnell. Also wenn du dann unter Last geschaltet, war ja das für die Zeit finde ich so krass, wie schnell das ging. Du hast zwar den Gangwechsel übelst gemerkt, aber irgendwie nicht von der Kraftunterbrechung. So einfach nur gefühlt, weil so ein Schlag durchs Auto einmal ging. Aber gefühlt ging der Vortrieb die ganze Zeit weiter.
Ja.
Das fand ich echt special. Also das habe ich so nicht erwartet. Deswegen, das wollte ich halt vorhin noch eben kurz sagen. Wie meinte, beim Los dachte ich erstmal so, wirkt jetzt erstmal für mich nicht so schnell. Aber sobald man einmal ein bisschen schneller fährt, und das war ja noch im Sportmodus, wenn man im Race-Modus ist und dann schaltet, ist komplett Feierabend, finde ich.
Ja.
Also da haut er die Gänge rein. Da kriegt man tatsächlich schon fast ein bisschen Mitleid mit dem Getriebe. Aber es wirkt auch nicht so, als wenn es gleich auseinanderfliegt.
Ja, genau.
Also da muss ich zum Beispiel immer an den SVJ denken, wo wir damals mit unterwegs waren. Da hast du wirklich gedacht, wenn ich das jetzt noch dreimal mache, dann liegt das Getriebe auf dem Boden.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Diese Gangwechsel sind, wie gesagt, brutal und schnell und alles, aber man hat nicht so das Gefühl, dass es das Getriebe so extrem beansprucht, wie beispielsweise ja beim Aventador SVJ oder eben auch, für mich ist halt immer dieses Beispiel, SMG3 im M5 oder M6. Da hast du ja wirklich, wenn du unter Volllast da den Gang reinhaust, da hast du wirklich das Gefühl, die ganze Hinterachse fliegt raus. Ja. So fühlt sich das an, wenn du da auf dem Fahrersitz sitzt. Und das hatte ich beim Scuderia gar nicht.
Ja, das stimmt. Also habe ich so nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, dass es vielleicht irgendwie, dass man so denkt, na, ich lasse es jetzt mal sein oder das kann er nicht ab oder sowas. Aber nö, also es hat einen soliden Eindruck gemacht.
Ja, und dann sind da ja noch die Downshifts, ne?
Oh ja, die Downshifts.
Die machen fast noch mehr Spaß als die Upshifts, denn die Downshifts sind wirklich wie so Peitschenhiebe.
Ja, absolut. Also das ist wirklich auch nochmal zum Schmelzen. Und dazu fällt mir gerade ein, eigentlich auch noch ein passendes Video. Das können wir eigentlich auch nochmal eben reinschneiden, oder?
Ja, also wie gesagt, Sound vom Scuderia. Ich glaube, da ist uns hier keiner übel, wenn wir da ein, zwei mehr einspielen als gewohnt. Denn das lohnt sich immer.
Das würde ich auch meinen. Dann würde ich sagen, geben wir das auch nochmal eben zum Besten. Und da hört man, finde ich, schon wirklich gut diese ganzen Facetten, oder? Wie der Wagen erstmal auf einen zubeschleunigt. Das klingt schon einfach unfassbar gut. Dann an einem vorbei, dann merkst du schon, wird wieder ein bisschen dumpfer. Und dann dieser Downshift.
Einfach Feierabend.
Feierabend, ja.
Einfach Feierabend.
Ja. Besser geht's nicht.
Also ihr merkt schon, Emotion, hatten wir eingangs schon mal gesagt, das kann Ferrari. Oder vielleicht muss man auch sagen, konnte Ferrari. Aber im Fall des 430 Scuderia auf jeden Fall 10 von 10, was die Emotionen angeht. Aber lass uns jetzt noch mal ein bisschen auf das eigentliche Fahren eingehen. So, weil wir haben jetzt ja auch gesagt, okay, das Auto ist spartanisch, es ist leicht. Und ich finde, dieses geringe Gewicht, das merkst du auch schon wirklich in der ersten Kurve eigentlich. Es ist so dieses typische Ferrari-Mittelmotor-Konzept. Ich finde, das habe ich auch schon beim F8 gesagt, die sind immer relativ spielerisch zu fahren. Das klingt komisch, wenn man es noch nicht selber erlebt hat, aber anders als die Frontmotor V12, das sind so richtige Biester, wo man nie so genau weiß, was das Auto als nächstes macht. Kann auch mal einfach aus dem Nichts das Heck kommen. Ich finde diese Mittelmotor-Ferraris, gerade diese Extremmodelle, also die Sondermodelle, die fahren sich so involvierend und gleichzeitig so vertrauenerweckend. Also du kannst relativ schnell damit schnell fahren.
Ich fand es echt überraschend, wie einfach der wirklich zu fahren ist eigentlich unterm Strich. Und auch, da spielt auch noch mit rein, so ein bisschen auch diese Übersicht. Also du konntest, finde ich, sehr gut einschätzen, wo der Wagen ist und wo genau jetzt die Linie quasi rechts ist. Und du kannst ihn perfekt positionieren. Und das hast du ja auch oftmals in solchen Autos nicht unbedingt, dass du eher denkst, so, die Fenster sind so klein, es ist alles so eng hier drin, dass man gar nicht so richtig weiß, wie nah bin ich jetzt gerade am Fahrbahnrand? Und das hatte man bei dem gar nicht. Man konnte es perfekt einschätzen. Die Lenkung war sowas von präzise und perfekt von der Rückmeldung, dass du einfach genau in jedem Moment wusstest, was das Auto macht.
Ja, und auch, also das Gleiche gilt, finde ich, auch fürs Fahrwerk. Also Fahrwerk super gut. Tatsächlich, das Wort ist jetzt falsch, aber ich benutze es, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Es ist komfortabler gewesen, als ich dachte. Also ich dachte wirklich, das ist komplett kompromisslos. Also du sitzt da wirklich so drin, irgendwie in so einem Golf 2 in den 90ern,
so hoppelig, ne?
Genau, ja. So war es nicht. Also klar, brauchen wir nicht drüber reden, das Ding ist ultra hart, gar keine Frage. Aber ausgewogener, das ist vielleicht das bessere Wort als komfortabel, ausgewogener, als ich es mir vorgestellt habe. Also tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, eine etwas längere Strecke damit zu fahren. Da würde eher tatsächlich irgendwann, glaube ich, der Sound nerven als das Fahrwerk. Denn beim Sound muss man sagen, ich glaube, das kam hoffentlich gut rüber. Sehr, sehr emotional. Aber es gibt genau ein so eine Frequenz, wo es sehr dröhnig ist im Innenraum. So zwischen 3.500 Umdrehungen. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist so ein dauerhafter Dröhnton. Bei 2.000 ist alles gut, bei 4.000 ist auch wieder alles gut. Aber genauso da, wenn du das auf lange Strecke hast, das nervt.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich auch die anderen Drehzahlen einfach durch die Lautstärke an sich ist es schon irgendwann, dass du, glaube ich, das merkst. Auch selbst wenn du nicht bei dieser dröhnenden Drehzahl gerade bist, aber selbst wenn du über, keine Ahnung, bei 4, 4,5 die ganze Zeit bist oder sonst irgendwas auf einer längeren Autobahnetappe, kann ich mir schon vorstellen, dass du so nach ein paar Stunden da schon mit klingelnden Ohren aussteigst.
Ja, aber gut, das nimmt man ja grundsätzlich gerne in Kauf.
Auf jeden Fall.
Wobei ich jetzt für meinen Teil sagen muss, also Michael war so gut, hat uns auch mal auf die Autobahn geschickt, damit wir das Auto, wie gesagt, vollumfänglich testen können für euch. Autobahn, ja, kann er, keine Frage, aber bockt meiner Meinung nach jetzt nicht so richtig. Ich finde, bei hohen Geschwindigkeiten wird das Auto dann doch etwas leicht auf der Vorderachse, was ich cool fand. Man hört so richtig die Achsteile arbeiten durch die fehlende Dämmung. Das ist mega. Das ist wieder so ein Detail, das hätte man sonst auf der Landstraße nicht gespürt. Aber ja, ich weiß nicht, für die Autobahn ist das Auto einfach nicht gemacht. Kann er aber, würde ich jetzt nicht machen.
Ich fand es ganz schön, auch nochmal bei höheren Geschwindigkeiten den Motor nochmal zu hören. Es war auch nochmal so ein bisschen anderer Klang, weil dann so langsam ja der Druck vom Wind kam und der so ein bisschen langsamer hochgedreht hat. Und das klang nochmal wieder ein bisschen anders. Mhm. Fand ich schon cool, das mal erlebt zu haben. Also wenn man die Möglichkeit hat, den mal zu fahren, sollte man schon einmal, finde ich, auf der Autobahn. Aber es ist nicht das Gebiet, wo er hingehört. Also Landstraße ist definitiv der Ort, wo man mit dem Wagen hinfahren sollte.
Ja, also ganz klassisches A nach A Auto.
Mhm.
Und Michael, das kann ich glaube ich auch noch verraten, hat auch zu seiner Dolomitentour das Auto verständlicherweise hingetrailert, um einfach eben nicht, 700 Kilometer erstmal in die Dolomiten zu fahren, sondern zu sagen, okay, ich konzentriere mich darauf, wenn ich da bin, dann wird's geil. Was vielleicht noch ein interessanter Fakt ist, da das Auto ja, wie wir schon gelernt haben, mit 15 mm Tieferlegung kommt und so ein Ferrari ja von Haus aus jetzt nicht gerade hoch ist, das Auto hat keinen Lift und das gab's damals auch noch nicht für den 430 Scuderia. Da muss man also schon, klar jetzt nicht im normalen Verkehr, aber wenn man dann irgendwie mal eine Garageneinfahrt oder so hat, da muss man sich schon klar drüber sein, dass man da halt genau weiß, ja, was kann das Auto und wo ist halt eben Schluss. Denn anders zum Beispiel als bei Porsche GT-Modellen, die haben ja vorne so eine Plastiklippe dran, wenn du damit mal aufsetzt, ja, ist ärgerlich, aber die kann man relativ kostengünstig ersetzen. Ja, beim Scuderia ist dann gleich die Schürze kaputt.
Und das wird teuer.
Das wird teuer. Von daher, da muss man also dran denken, Lift gibt's einfach nicht. Ja, man fährt also wirklich besser A nach A.
Ja, aber genau dafür wurde der Wagen ja auch gemacht.
Jetzt haben wir ganz, ganz viel gelobt. Aber es gab auch tatsächlich noch einen Kritikpunkt. Kritikpunkt ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber eine Sache, die uns oder mir zumindest aufgefallen ist, das ist die Bremse. Der Scuderia hat serienmäßig eine Carbon-Keramik-Bremse, also das Beste, was damals ging und heutzutage eigentlich auch noch. Und als ich so das erste Mal gebremst habe, auch aus etwas höheren Geschwindigkeiten, habe ich so gedacht, ja, also macht jetzt keinen schlechten Eindruck, aber irgendwie, wenn man Carbon-Keramik-Bremsen aus anderen Autos kennt, hatte ich ein bisschen mehr erwartet und habe ich vorsichtig mal bei Michael nachgefragt und meinte so, das Pedalgefühl finde ich so ein bisschen weich. Also hätte ich, wie gesagt, straffer gedacht. Und da hat Michael dann auch gleich gesagt, jo, weiß er auch, an die Bremse muss er wohl mal ran. Die hat wohl schon vom Vorbesitzer so leichte Hitzeschäden erlitten. Und ja, weil ich natürlich neugierig bin, wollte ich dann mal fragen, was kostet denn wohl so eine neue Bremse für ein 430 Scuderia? Ja, und wie zu erwarten, ist jetzt kein günstiger Posten.
Nee, man sollte sich jetzt besser hinsetzen. Und wer jetzt gerade dachte, okay, ich habe gerade so den Kaufpreis zusammengekratzt, den kann ich mir kaufen. Ja, man muss ihn leider auch unterhalten können.
Ja, ich glaube, das ist bei einem Ferrari immer ein entscheidender Punkt. Ja. Also ist auch nochmal ein anderer Kostenapparat, der da dranhängt als bei einem Porsche, also auch was Wartung und so angeht. Also Michael meinte, dass wohl eine Bremsscheibe für die Vorderachse so rund 5.000 Euro kostet.
Knackig. Ja,
das heißt dann da schon mal 10.000 weg. Aber Ferrari fahren ist natürlich, hoffentlich allen bewusst, ist halt kein Schnapper.
Nee.
Ja, also, jetzt habt ihr eigentlich gehört, eigentlich, um es kurz zu machen, alles mega.
Absolut. Ich habe aber auch noch einen kleinen Negativpunkt.
Oha.
Also wirklich einen sehr kleinen Negativpunkt.
Ja.
Und zwar bei mir sind es die Schaltwippen. Du hast ja vorhin gesagt, die sind halt, weil die ja freistehend sind, sind die ziemlich groß. Finde ich halt überhaupt nicht. Ich finde, die sind sogar ziemlich klein, weil wenn du so aus der Kurve raus beschleunigst, musst du echt aufpassen, dass du nicht ins Leere greifst, finde ich, weil die unten gar nicht weitergehen. Normalerweise ist man es ja eigentlich gewohnt, dass die halt so, ja, weiß nicht, gefühlt 20 Zentimeter lang sind oder sonst irgendwas nochmal nach unten so weitergehen. Und das ist bei denen ja überhaupt nicht der Fall. Und das hatte ich auch einmal zu Michael gesagt und da hat er mir auch zugestimmt.
Ja, es ist natürlich immer die Frage, womit du vergleichst. Wenn du es jetzt mit anderen Schaltwippen an der Lenksäule vergleichst, sind sie relativ klein. Mhm. Wenn du natürlich aber mit Schaltwippen an dem Lenkrad vergleichst, die sind winzig. Und dagegen sind die natürlich schon viel größer.
Das stimmt. Aber wie gesagt, an der Lenksäule kenne ich die eigentlich eher größer. Und das so halt auch unten vor allem. Weil wenn du nur so leicht einlenkst schon und dann links halt irgendwie mal runterschalten willst oder rechts hoch oder so, bist du ja schon im Nichts.
Mhm.
Das ist minimaler Kritikpunkt. Also wie gesagt, es tut der Freude überhaupt keinen Abklang oder sonst irgendwas. Also es ist immer noch mega, aber das wäre so, wenn ich das irgendwie ändern könnte, wäre das der einzige Punkt.
Würdest du dir so Nachbauansätze so drauf machen, ne? So
nee, auf keinen Fall, das wäre auch schlecht. In
Chromrot oder sowas.
Ja, genau, das würde schon richtig gut aussehen. Nee, das auf keinen Fall, weil an sich mit der Bremse, da war es jetzt ja eher der Zustand der Bremse, weil die Bremse an sich, bin ich mir relativ sicher, wird gut sein, wenn die Scheiben wieder frisch sind.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber das ist halt so, finde ich, so ein kleiner, minimaler Konstruktionsfehler. Ich sag's bewusst vorsichtig, weil ich will überhaupt nichts Negatives zu dem Wagen sagen, aber das war so, ich dachte, na, das hätte man etwas besser machen können.
Ja, okay, ist notiert. Es gibt aber auch noch einen sehr positiven Punkt und der betrifft diesmal die Reaktion. Wer unsere Folge 2 zum F8 gehört hat, da haben wir ja gesagt, dass wir da eher weniger gute Erfahrungen mit einem Ferrari gemacht haben. Und der war ja auch noch streng genommen als silberner Ferrari jetzt gar nicht so auffällig wie jetzt so ein roter 430 Scuderia. Aber vielleicht lag es an der Gegend, vielleicht lag es am Tag, vielleicht lag es aber auch wirklich an der Farbe. Mit dem 430 Scuderia habe ich zumindest nur positive Reaktionen bekommen. Also ganz viele Kids, die da irgendwie auf den Ferrari gezeigt haben oder Ferrari geschrien haben. Dann erinnere ich mich noch wirklich ganz genau an so ein etwas älteres Ehepaar in dem 997 Turbo Cabrio. Die haben sich wirklich, die standen an der Kreuzung, wir sind da abgebogen, die haben sich wirklich fast den Kopf verdreht hinter dem Auto her. Also da muss ich wirklich sagen, komplett anders als die Erfahrung mit dem Tributo aus Folge 2.
Und das hat mich übelst gewundert, weil es ging mir tatsächlich genauso, weil ich dachte, der Wagen ist erstmal auffälliger als F8, allein schon durch die Farbe, und der ist ja viel, viel lauter als ja. F8. Deswegen habe ich gedacht, locker wird es irgendwie Leute geben, die sich drüber aufregen. Vielleicht war es einfach irgendwie kaum sonniger Tag, die Leute waren sowieso gut drauf, vielleicht liegt es an der Region, was du schon gesagt hast. Ich weiß es nicht, aber irgendwie nur positive Resonanz.
Ja.
Also, das finde ich sehr schön, freut mich.
Lieber so rum als andersrum. So
ja, klar.
Nehmen wir das, glaube ich, alle gerne mit, weil dann haben ja alle Freude am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall bemerkenswert, habe ich so nicht erwartet. Ja, und dann kann man, glaube ich, wir kommen so langsam zum Ende des Fahrenkapitels, kann man jetzt nochmal sagen, also wenn man das jetzt nochmal so anschaut, ihr habt es, glaube ich, gehört, wir sind, ohne jetzt zu viel vom Fazit vorwegzunehmen, wir sind, glaube ich, komplett überzeugt von dem Auto. Aber auch dieser Step, den will ich nochmal hervorheben, bei Michael von so einem 911, Carrera 4 GTS, Allrad, Cabrio, klar, schnell, gar keine Frage, auch super komplettes Auto so, aber dann zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich dieses Auto und hole mir ein 430 Scuderia, das komplette Gegenteil in allem, finde ich mega bemerkenswert und finde es richtig, richtig geil. Also Michael, habe ich dir da ja auch schon gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du musst dieses Auto nie verkaufen und kannst noch viele tausende Kilometer damit fahren. Und ich hoffe auch, dass du deine Frau noch überzeugt bekommst, dass sie auch mal im 430 Scuderia mitfährt. Denn das hat Michael auch erzählt. Seine Frau war ganz traurig, als der Porsche verkauft wurde, weil der war super, der war alltagstauglich, der war ein bisschen leiser. Und sie ist auch noch nie im 430 Scuderia mitgefahren.
Ja. Also ich muss sagen, also dass du noch nie mitfahren, verstehe ich auf keinen Fall. Da, aber allgemein, dass man vielleicht so ein bisschen sagt, okay, so längere Strecken, dass man vielleicht mal einen Urlaub gemacht hat mit dem Porsche oder sowas, was mit dem 430 schon schwieriger geworden ist, kann ich schon verstehen, dass man den dann so ein bisschen vermisst vielleicht. Trotzdem kann ich diese Entscheidung auf jeden Fall nur befürworten. Also alles richtig gemacht.
Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Worten gehen wir rüber ins Fazit.
Fazit.
Okay, also ich muss sagen, also ich hatte ja das Glück in meinem Leben schon den ein oder anderen Ferrari fahren zu dürfen. Tatsächlich noch keinen normalen F430, aber sonst schon das ein oder andere Modell. Ich muss sagen, also der Scuderia, der stand bei mir vorher hoch im Kurs und jetzt steht er noch höher im Kurs. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte hohe Erwartungen an dieses Auto und ähnlich wie beim M3 CSL wurden die eher noch übererfüllt. Also was ich am meisten im Kopf behalten werde, sind die Emotionen. Und zwar anlassen, sich anschnallen, da drin sitzen, so dieses Pure im Innenraum und dann dieses erste Mal durchbeschleunigen, das war wirklich vom anderen Stern. Das hat so Bock gemacht. Und das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, für mich gleichzeitig so bemerkenswert, das ist so ein hochemotionales Auto, so ein schnelles Auto und trotzdem hast du keinerlei Berührungsängste damit. Das fühlt sich das natürlich an. Das Auto ist relativ einfach zu fahren. Ein bisschen wie so ein Go-Kart mit viel Leistung und übelst krankem Sound. Also muss ich wirklich sagen, mega gut. Jetzt muss ich auch noch mal einmal den Vergleich ziehen, denn ich hatte auch schon das Glück, 458 Speziale fahren zu können. Also den Nachfolger, wirklich das Extremmodell vom 458. Und objektiv betrachtet ist das bessere Auto. Es ist ausgereifter, es ist schneller, es ist noch einfacher zu fahren. Es ist auch sehr emotional, es ist schließlich ja auch der letzte Saugmotor, Mittelmotor Ferrari. Aber der Scuderia setzt in puncto Emotion noch einen drauf. Wenn der Speziale 9,5 von mir bekommt bei Emotion, kriegt der Scuderia 10. Also Oha. Muss ich wirklich sagen, die Emotion in diesem Auto, das ist das, was das Auto ausmacht. Und da muss ich echt sagen, bin ich komplett überzeugt.
Mhm. Ja, also der 430 an sich war schon immer ein absolutes Traumauto von mir. Aus meiner Jugend, ich habe so eine Bindung irgendwie zu dem Wagen. Das ist so für mich irgendwie der Ferrari ganz lange gewesen und auch immer noch geblieben irgendwie. Also wenn wir jetzt mal so diese Hypercars und sonst was rausnehmen, so ein F40 oder sonstiges, aber so von diesen in Anführungsstrichen normalen Ferrari war das immer so der Ferrari für mich. Und dementsprechend hatte ich auch wirklich hohe Erwartungen und war auch so ein bisschen aufgeregt, dass ich dachte, ah, hoffentlich ist man nicht dann doch in irgendeiner Art und Weise enttäuscht. Und ich glaube, das konnte man ganz gut raushören. ich war 0,0 enttäuscht. Mhm. Also der Wagen hat mich wirklich von vorne bis hinten komplett abgeholt. Also der hat alles erfüllt, was ich mir von einem Ferrari wünsche. Er ist wunderschön, fährt sich unfassbar gut und wie Jan jetzt schon 12-mal gesagt hat, ist er halt hoch emotional. Dieser Sound, dieses ganze Erlebnis, diese ganze Klangkulisse in dem Wagen, und das ist ja nicht nur der Motor, sondern auch dieses Raue, dass einfach nichts gedämmt ist und du hörst so viel Technik in dem Wagen, das ist unfassbar, ist unbeschreiblich einfach. Das muss man mal gehört haben, erlebt haben, wie auch immer. Es war wirklich von Sekunde 1 bis zu dem Moment, wo man ausgestiegen ist, hat man es einfach nicht geschafft, das Grinsen irgendwie aus dem Gesicht zu bekommen. Es war so eine Freude einfach und auch wo man den dann am Ende abgestellt hat, war es irgendwie so, man hat richtig gemerkt, dass man was getan hat. Das war richtig so, ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen Arbeit, aber man hat einfach gemerkt, man ist gefahren und nicht so dieses, ja, bisschen gemütlich hier irgendwie von links nach rechts, sondern man ist wirklich gefahren. Und das hat mich einfach zu 1.000.000% abgeholt. Ich bin sowas von begeistert von dem Wagen und so ein Gefühl hatte ich am Ende noch nie bei irgendeinem Auto. Ich bin wirklich ausgestiegen und habe gedacht, ich muss irgendwie dieses Geld auftreiben. Also in der Form hatte ich das nicht. Das wirklich, wenn ich das Geld jetzt hätte, würde ich mir auf den Punkt dieses Auto kaufen. Sofort. Ohne groß überlegen. Also dementsprechend kann man eigentlich nochmal zum Schluss sagen, hatte ich Fahrspaß? Ja, ja und nochmals ja. Mehr denn je.
Okay, also ist offensichtlich, wie überzeugt Luca ist. Aber ich kann das Gleiche von mir behaupten. Also ich bin auch mega begeistert von diesem Auto. Wir müssen, glaube ich, auch an dieser Stelle auch wirklich nochmal ein großes Dankeschön an Michael rausschicken. Also vielen, vielen Dank, Michael. Ist alles andere als selbstverständlich, dass wir dieses Auto fahren durften. Und ich hoffe, es kommt gut rüber, wie sehr wir es zu schätzen wissen, dass wir dieses Auto einmal in unserem Leben bewegen durften.
Ja, ich möchte an der Stelle auch wirklich nochmal ein Danke an Michael raushauen. Ist wirklich so eine Freude, die du uns damit gemacht hast. Und vor allem mir, wie gesagt, 430 ist bei mir ganz, ganz oben. Und jetzt noch höher. Geht gar nicht mehr zu toppen im Prinzip. Und vor allem auch, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast, dass wir wirklich richtig ausgiebig fahren und das nicht irgendwie so eine 5-Minuten-Probefahrt war, sondern dass wir sind ja den gesamten Tag eigentlich durch die Gegend gefahren und konnten wirklich richtig den Wagen genießen. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Ja, also um bei mir auch noch der Vollständigkeit halber die Frage zu beantworten, hatte ich Fahrspaß. Auf alle Fälle. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, nach diesem Erlebnis, um auch nochmal da jetzt diesen Vergleich ziehen zu können, würde ich jetzt natürlich auch gerne nochmal 360 Challenge Stradale fahren. Weil klar, der wird langsamer sein, aber viele schreiben ja, dass der noch roher und noch emotionaler sein soll. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie soll das denn gehen? Ja. Also wie soll der denn noch klingen? So, ne? Also ja, das ist jetzt eigentlich ein Auto, da müssen wir ran.
Ja, auf jeden Fall, ich bin dabei. Sofort.
Ja, okay, gucken wir mal, ob das klappt. Also, wenn ihr jemanden kennt, der einen 360 Challenge Stradale hat und uns auch fahren lässt, dann meldet euch gerne. Mhm. Ihr wisst ja, bei Instagram oder auch unter achtungfahrspaß@gmail.com eine E-Mail schreiben. Auch da werden wir alles möglich machen, um das umzusetzen, wenn es denn zu dieser Möglichkeit kommt. So, jetzt müssen wir einmal beide tief durchatmen, haben wirklich wieder eine lange Folge rausgehauen, aber das scheint das Ferrari-Syndrom zu sein.
Ja, stimmt, beim F8
letzte ist auch ein bisschen Ferrari-Folge ausgeartet. Ist auch, die war gar nicht so extrem beim Fahren, da war es der Speck, der so extrem krass war. Ja, aber das sind scheinbar immer die längsten Folgen. Wir hoffen, dass euch das trotzdem mindestens genauso viel Spaß macht beim Zuhören oder zumindest ansatzweise, mindestens vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ansatzweise so viel Spaß macht beim Zuhören, wie wir beim Fahren hatten. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal beruhigen, können aber schon mal einen kleinen Ausblick geben, was in 2 Wochen auf euch zukommt.
Beruhigen ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Ja. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen, es wird gediegener.
Das stimmt. Aber ich kann schon mal sagen, für meinen Teil ist das auch ein Auto, das mich schon, zwar nicht seit meiner Jugend, denn es ist ein Tacken älter, aber was mich schon jahrelang sehr fasziniert. Mit dem Auto hatte ich allerdings bisher noch gar keinerlei Berührungspunkte. Also nie drin gesessen, nie gefahren. Und ich kann auch noch einen Ausblick geben. Es stehen immer 1 oder 2 Exemplare von diesem Modell auf meinem mobile Parkplatz. Also auch das ist ein Auto, auf das ich mich besonders gefreut habe.
Ja, und einen kleinen Teaser, finde ich, kann man noch dazu geben. Die Zylinderanzahl bleibt.
Allerdings.
Gibt kein Downsizing hier.
Ja, Das soll es dann gewesen sein mit der Folge 14, mit dem Ferrari 430 Scuderia. Und ich glaube, wir können beide sagen, dass dieses Auto bis hierhin unser absolutes Highlight von Achtung Fahrspaß war.
Absolut, ja. Definitiv. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben.
Ja, warten wir mal ab. Wird schwierig. Ja, wir haben ja noch einiges im Köcher, ne? Wir gucken mal. Ja,
auf jeden Fall.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank auch ein letztes Mal an dich, Michael. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.